redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der immer noch viel, viel mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir was über Fotografie zu erklären. Hallo Chris Marquardt.
Hallo Holger Klein, du näherst dich aber dramatisch schnell an.
Ja, das habe ich auf dem Workshop gemerkt, auf dem wir zusammen waren.
Über den es übrigens gerade aktuell eine Sondersendung auf absolutanalog.de gibt. Ist heute rausgekommen, ja. Wo wir das aufnehmen.
Ah ja, das, gut zu wissen. Also wir nehmen auf am Montag, dem 16.10. und in der Regel.
Genau, Folge reifen, 28.
In der Regel reifen die Fotografiesendungen hier bei Frentier.
Wie ein guter Wein.
Wie ein guter Wein. Was ich erkläre es immer wieder gerne, daran liegt, dass ich nicht jede Woche produzieren kann und dann eben Sachen, die nicht zeitkritisch sind, gerne auch mal liegen lasse, um dann was zu veröffentlichen zu haben, wenn ich mal wieder nicht dazu komme, was Neues zu produzieren. Ja.
Also Fotografie ist quasi bewegte Masse. Also
es ist Verschiebemasse.
Verschiebungsmasse.
Genau. Verschiebemasse, wie die Kollegen vom Rundfunk der DDR gesagt, das immer genannt haben, nach der Fusion, also Rundfunk der DDR, öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Bundesrepublik. Wir sind ja Verschiebemasse Ost gewesen. Ganz nett eigentlich.
Super. Bevor wir loslegen, der Mini ist weg.
Der Mini ist weg, ach herrje.
Der Mini ist weg, yay.
Hast du denn die Kohle gekriegt, die du wolltest, oder bist du schwer runtergehandelt worden?
Nicht ganz, ich bin noch ein Stück runtergegangen, weil ich wollte den tatsächlich jetzt unbedingt noch vor dem Winter wegkriegen und ich bin jetzt ab Anfang nächster Woche bin ich für 3 Wochen in Bhutan unterwegs.
Oh.
Und das ist
da, wo das
Ding
Gas
da
herkommt. Ne, Entschuldigung.
Der Witz ist Bhutan.
Ja, ich weiß.
Aber Königreich im Himalaya.
Ein paar Big-Feuerzeuge mitnehmen und dann.
Ja, ist klar. Der Witz ist.
Feuerzeuge nach Bhutan tragen. Entschuldigung, aber ich habe gerade einen albernen. Aber gut.
Hast du Spaß?
Ja. Nee, also nach Eutin und Feuerzeuge.
Genau.
Nach Bhutan. Ja.
Das Auto ist weg. Das
Auto
ist gut.
Ist weg. Das ist schon mal gut.
Das war klasse. Also, muss man auch nicht mehr sagen. Also, bitte jetzt nicht mehr, bitte keine Einsendungen mehr. Es ist alles.
Ich könnte jetzt über meine PKW-Erfahrungen referieren, aber das habe ich, glaube ich, im Realitätsabgleich schon hinreichend getan.
Oh, dann muss ich mir den doch anhören.
Ja, bin wieder Mietwagen gefahren. Ich hatte einfach zwei Mietwagen. Also, einen Opel, einen Audi und bin viel gefahren und weiß jetzt auch wieder, warum ich das eigentlich gar nicht haben möchte, mit dem Auto viel zu fahren.
Ja, was war noch so? Ein Großformat-Workshop hatten wir hier am Wochenende in der Villa.
Oh, ja.
In der Viewfinder-Villa.
Großformat ist die Größe ab
4x5 Zoll.
Ab 4x5 Zoll.
Also 6x9 Mittelformat bezeichnet man so als das kleine Großformat, weil das schon eine schöne große Negativfläche ist.
Ja.
Und manche älteren Kameras das ja auch machen. Und es gibt natürlich dann noch so andere Sachen. 6x Monishield Grad auf eine 6x17.
Auch
eine Panorama-Mittelformat-Kamera. Ja. Aber wir haben am Wochenende tatsächlich uns mit 4x5 Zoll beschäftigt, also das ist schon so fast Postkarte ungefähr. Da geht so richtig viel Information auf so ein Bild. Das sind dann auch die Kameras mit den Balgen und dem Tuch über dem Kopf und so, wie man sich das so, wie man so diese Old-Timey-Geschichten sich vorstellt. Ja, aber sind neue Kameras, also zum Großteil tatsächlich Sachen, die heute produziert werden noch.
Aha, also ich wahnsinnig teuer. Also ich habe, ja. Also so Panorama-Dinger gibt's ja gibt's ja sogar von Lomo für relativ kleines Geld.
Richtig.
So 6x12, glaube ich, machen die.
Ja, nee, du kriegst so 4x5 Kameras heute tatsächlich so im, also die günstigste neue, die es gibt, die kommt aus Großbritannien, die ist aus einem Kickstarter-Projekt gewachsen, die Intrepid, und die liegt bei 250 Pfund.
Och.
Nur die Kamera allerdings, da hast du noch kein Objektiv.
Was für Objektive machst du da drauf dann?
Ja, Großformat-Objektive, also ganz spezielle Objektive, die sind allerdings recht universell einsetzbar. Also die haben kein Bajonett in dem Sinne, sondern eine Objektivplatte. Das ist im einfachsten Fall eine Platte aus Sperrholz, auf die aufgeschraubt werden, die dann innen quasi den Durchmesser des Objektivs hat, da wo es reingeschraubt ist. Und auf der anderen Seite außen die Größe der Kamera. Und da gibt's auch schon so einen de facto Standard, die Linhof-Platte, von der guten Firma Linhof. Das ist quasi so der, von der Größe her der Standard. Das passt da ganz gut. Und dann kann man die zum Beispiel auch an der Intrepid nutzen oder an der Linhof oder an einer Chamonix oder an einer Shenhao oder und so weiter. Also es gibt da eine ganze Menge jetzt noch aktive Hersteller. Ja. Das ist eine andere Art der Fotografie.
Ich wollte gerade fragen, wozu benutze ich die? Also
Du tauchst in den Prozess ein. Also die Großformatkamera bietet dir beliebig viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Das heißt, du musst...
Dazu brauche ich keine Großformatkamera. Das kriege ich
ja auch so. In dem Moment, wo du dir diesen kompletten Prozess von Anfang bis Ende tatsächlich Schritt für Schritt sehr bewusst machst, und das musst du da. Das geht also von Einlegen der Filme über spannendes Suchen des Verschlusses, über Komponieren auf der Mattscheibe hinten. Das ist so eine Sache, wenn du dir das mal wirklich bewusst machst, dann wirkt sich das auch auf deine digitale Fotografie nachher aus. Belichtungsmessen, solche Sachen. Mhm. Dann hast du natürlich nachher negativ, was eine riesen Fläche. Und wenn du das machst,
dann überhaupt auf den Scanner. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich breiter als der Scanner.
Es gibt Scanner, nur 4x5 geht noch, aber das ist so von der Fläche her 10 bis, ich weiß gar nicht genau, das ist nicht ausgerechnet, 10 bis 12 mal so groß wie Kleinbild, also Vollformat. Damit hast du nachher natürlich eine Hammerauflösung.
Ja.
Also wenn du das scannst, ich sag mal, wir scannen hier mit Minimum 100 Megapixeln so ein Ding. Wenn du das aber in eine richtig teure Scanmaschine schmeißt, dann kannst du auch mal 300 bis 500 Megapixel da rausholen aus so einem Großformat. Dann macht natürlich die große Fläche, ändert die Brennweiten, mit denen du arbeitest.
Ja.
Und du kennst das, deine Normalbrennweite auf einem Smartphone ist irgendwie 10 mm und auf der Vollformat- oder Kleinbildkamera ist es 50 mm und auf der
6x6 ist es schon irgendwie 75 oder 80 mm.
Richtig, ja. Und bei Großformat ist die Normalbrennweite 150. Da ist also ein 90 mm Objektiv schon ein ordentlicher Weitwinkel.
Ja.
Hat aber immer noch die Brennweite von 90 mm. Das heißt, du bekommst die Schärfentiefe von einem 90 mm Objektiv bei einem Bildwinkel, der weitwinklig ist.
Von einem 35 mm
Objektiv. Richtig. Ja. Das heißt, du machst ein weitwinkliges Porträt einer Person und der Hintergrund wird einfach schön cremig. Du kriegst da Sachen mit hin. Dann hast du bei Großformat, hast du diese Tilt-Shift-Möglichkeiten eingebaut.
Darum ist auch, ich merke das ja an meinem Zweiauge. Wenn ich damit Menschen fotografiere, andersrum, die Fotos werden umso besser, je porträger sie sind mit dieser Mittelformatkamera.
Also Mittelformat macht das auch schon ein Stück. Die hat weniger Schärfentiefe als Kleinbild und natürlich viel, viel weniger Schärfentiefe als Micro Four Thirds oder so, noch kleinere Sensorformate.
Und wenn ich aber irgendwie rausgehe und ich mal eine weite Landschaft fotografiere, ist der Effekt gar nicht so geil. Also die weite Landschaft, die kann ich auch mit einem Kleinbild noch machen.
Aber, ja, also wenn du von vorne bis hinten alles scharf haben willst, dann ist ein kleinerer Sensor oder Film in der Regel sogar besser, weil dann hast du einfach mehr Schärfentiefe.
Ja.
Aber jetzt mach mal ein Porträt mit Großformat und du hast dann plötzlich weitwinklig Umgebung, Kontext und trotzdem wird das nach hinten cremig.
Ja.
Das ist sagenhaft. Und das kriegst du nur durch die Größe hin. Das kannst du nicht faken. Ja gut, okay, Apple, iPhone 7, genau. Porträtmodus, ja, du kannst es faken. Aber wenn das echt so aus der Kamera rausfällt, naja, und seit ich das tue, dann das ist auch der Grund, die Großformatfotografie ist auch der Grund, warum das 24 mm Tilt-Shift-Objektiv mein Lieblingsobjektiv fürs Leben ist. Weil du kannst halt diese Verschiebungen und diese Verkippungen, die du mit so einem Tilt-Shift machst, die sind bei der Großformatkamera quasi eingebaut. Du hast also
klar, weil du einen Ball
vorne, hast, ja. du hast eine Bildstandarte, also da, wo der Film drin ist.
Ja.
Du hast eine Frontstandarte, da, wo das Objektiv drin ist, also zwei Platten im Prinzip. Und dazwischen halt eine lichtdichte Hülle, das ist der Balken.
Jo.
Das ist diese Essenz der Kamera. Und jetzt kannst du diese Platten, die haben dann so Schrauben dran, oder kannst du die kippen und drehen und schieben und machen, also quasi aus der Achse rausbewegen in irgendeiner Form. Und damit sind da so Geschichten wie Perspektivkorrekturen natürlich eingebaut, absolut. Und wenn du jetzt eine Kombination aus, also wir hatten jetzt ein Beispiel am Wochenende, war ein Teilnehmer, der wollte dann, als wir die Übungen dazu gemacht haben, mal hier einfach so ein Treppengeländer von unten nach oben fotografieren und die Schärfe so legen, dass sie genau auf dem Geländer und auf den Stützen unter dem Geländer sind.
Ja.
Also senkrechte Stützen. Dabei aber die senkrechten Stützen so senkrecht beibehalten, dass die parallel bleiben, dass die also nicht aufeinander zulaufen. Also der hat quasi verschoben.
Ja.
und in zwei Ebenen gekippt.
Hast du denn irgendwie eine Mattscheibe hinten, auf der du kontrollieren kannst?
Ja, ja.
Das, okay, weil sonst
du hast eine Mattscheibe ja blöde, bei der Großformatkamera. Du, also die, ja, erstmal steht die auf dem Stativ, weil das geht so, kriegt fast nicht aus der Hand. Dann hast du eine Mattscheibe, auf der du das Bild siehst. Natürlich auf dem Kopf, ist klar. Ne? Das ist ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad. Und du hast noch eine Lupe. Der Großformatfotograf hat um den Hals hängen eine Lupe. Mhm. Und jetzt gehst du also auf der Mattscheibe, gehst du erstmal, stellst scharf, machst deine Verstellungen und dann gehst du jetzt mit der Lupe auf die Mattscheibe und schaust dir das Ganze nochmal im Detail an. Das kennst du bei deinen Schachsuchern, da guckst du oben auch rein und kannst so eine Lupe reinklappen so, ja, und plötzlich wird alles riesig, ne? Und so ist das da auch. Das heißt, du kontrollierst das dann und machst das also. Also der hat dann bei der Übung, glaube ich, das hat er zum ersten Mal gemacht, hat glaube ich eine Viertelstunde gebraucht, bis das Ding so gesessen ist. Und diese Verkippung der Schärfenebene in drei Dimensionen und die Verschiebung, der parallele Verschiebung des Bildkreises, das geht eigentlich in der Form nur mit dem Großformat. Mhm. Und da kannst du sagenhafte Dinge machen. Also Klassiker wäre zum Beispiel Produktfotografie. Du hast, stell dir so eine Kellogg's Cornflakes-Packung auf deinem Tisch vor und die ist diagonal zur Kamera und du willst jetzt diese Vorderseite von dieser Packung, genau die Vorderseite scharf haben und sonst nichts. Jetzt kannst du diese Schärfeebene, die parallel zu dir liegt normalerweise, kannst du jetzt einfach seitlich
anstellen, sozusagen.
Kannst du kippen, also, ja. Oder Klassiker Landschaftsfotografie. Du hast von vorne bis hinten, also eine super geile Landschaft, und du willst jetzt, dass von vorne bis hinten alles scharf ist. Also die Steppe in Patagonien oder so, ne? Du willst von vorne bis hinten alles scharf haben. Und dann würdest du normalerweise hergehen und sagen, oh scheiße, Schärfentiefe, da muss ich jetzt aber mit einer Blende 22 ran, damit das funktioniert. Dann hast du halt alle Probleme, die so eine kleine Blende mit sich bringt, nämlich lange Belichtungszeiten und Diffraktionseffekte und so weiter. Das ist ja so Brechungseffekte und so Geschichten, die dann schlimm werden. Oder du nimmst jetzt die Schärfenebene und kippst die so, dass die quasi auf dem Fußboden liegt.
Aber
kann ich das nicht? Dann kannst du weit offen, ne, bei Blende, was weiß ich, 3,5 oder so, kannst du von vorne bis hinten alles scharf machen.
Ich verstehe die Faszination. Aber kann ich das nicht auch digital faken? Also wenn es jetzt gerade um die Produktfotografie, also ich mache so ein Packshot Kellogg's Packung und will dann halt, ne, ja, wie du beschrieben hast, alles unscharf außer die Vorderseite. Kann ich das nicht digital auch hinkriegen? Kann ich ja nicht sagen, hier Blur?
Natürlich, wie gesagt, Apple mit dem Porträtmodus macht das ja. Also ich sag mal so, wenn du natürlich von hinten, von vorne bis hinten alles scharf haben willst, kannst du natürlich auch hergehen und Fokus-Stacking machen. Machst einfach mehrere Aufnahmen in verschiedenen Fokuspunkten und dann lässt du die nachher einfach zusammenrechnen. Hm. Das machen heute Makrofotografen ganz gerne. Und das ist auch schön und gut, aber in dem Moment, wo du eine Landschaft hast und der Wind bläst und es bewegt sich was, wird es schon schwierig, mehrere Bilder miteinander zu verrechnen, weil die alle unterschiedlich sind. Hm. Also du kriegst halt in einem Schuss so eine Sache hin und du hast ein What you see is what you get. Du hast das Bild nachher so, kommt das aus der Kamera und dann ist fertig. Und das ist natürlich also wenn du das alles miteinander kombinierst, den Lerneffekt, den du dadurch hast, weil natürlich schieße ich 99% der Sachen nicht mit der Großformatkamera. Ich bin jetzt nicht ständig mit der unterwegs.
Ja, ein bisschen.
Aber jedes Mal, wenn ich das tue, kommt hinten wieder irgendwas für meine Digitalfotografie dabei raus. Und das waren auch ein paar Teilnehmer auf dem Workshop, die dann sagen, boah geil, ich werde mir jetzt so ein Ding nicht unbedingt zulegen, aber heilige Scheiße, habe ich hier wieder Zeug gelernt. Also du kriegst einfach noch so ein tieferes Verständnis für die Fotografie dadurch. Ja. Und vielleicht verliebst du dich dann auch in ein Tilt-Shift-Objektiv für deine Kleinbildkamera.
Und ruinierst dich daran dann wieder. Also es löst halt Gas aus, ne? Das ist ja immer das Problem.
Naja, also einer der Teilnehmer ist Goldschmied, der hat eine Werkstatt zu Hause und der wird sich jetzt für die Makroaufnahmen, die er von Schmuck machen muss, wo du eben immer diese Schärfentiefe Probleme hast, und wo so eine Tilt-Optik super ist, weil dann kannst du, was weiß ich, leg eine Kette auf den Tisch und dann kippst du die Schärfenebene genau auf die Kette. Dann brauchst du, dann hast du die ganze von vorne bis hinten scharf zum Beispiel. Ja. Der wird sich die jetzt nachbauen, der wird sich so eine Optik einfach selber bauen. Nimmt ein Mittelformatobjektiv, was einen großen Bildkreis hat. Und baut sich dann da irgendwie einen Kippmechanismus dran. Also ruinieren muss einen das nicht unbedingt. Ja. Wenn man basteln kann.
Wenn man basteln kann, ja. Und vor allen Dingen, wenn man es nutzt. Also das Problem ist ja immer, man kauft sich immer so viel.
Naja.
Im Zweifelsfall kauft man sich viel Scheiß, den man viel zu wenig nutzt. Das ist ja immer so mein Problem beim Gas. Ich kaufe mir dann Sachen, die ich toll finde, um dann festzustellen, ich benutze sie einfach nicht oft genug. Das ist so ärgerlich.
Diese Erfahrung habe ich, also ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen am Schrumpfen hier.
Am Ende renne ich halt, weißt du, ich habe dann ja irgendwie, ich hatte ja so meinen Shopping-Anfall, meine Shopping-Spree über eBay gemacht und mir irgendwie ohne Ende Kameras für 10 Euro das Stück gekauft, was ja auch ganz lustig ist. Aber mit den meisten davon habe ich genau einen Film verschossen. Mhm. Außer mit der Parat. Die Agfa Parat habe ich halt immer in der Tasche.
Und naja, aber das
damit halt so vor mich hin.
Aber das ist doch cool, weil du plötzlich die Möglichkeit hast, auch mal die Sachen auszuprobieren und festzustellen, ob das was ist oder
das
nicht.
Das stimmt, ja.
Ohne richtig arm zu werden dabei.
Das stimmt, das ist das Schöne daran, ja.
Naja. Also das war so meine Zeit jetzt bis seit der letzten Folge. Mini-Weg und Großformat-Workshop. Mehr habe ich nicht gemacht.
Ja, ich habe auch nichts gemacht. Ich bin mal wieder nicht zum Fotografieren gekommen, obwohl ich im Allgäu war, was doppelt ärgerlich ist. Ich war halt für die Bayern Tourismus Marketing wieder Podcasts aufnehmen. Mhm. War sehr schöne Sendung. Aber war halt 4 Tage unterwegs und bin in den 4 Tagen 650 Kilometer gefahren und habe 6 Sendungen aufgenommen. Und da
hast du keine Zeit oder Energie.
Halt,
ne?
Genau, da fährst du halt so rum und denkst, oh mein Gott, was ein geiler Blick. Und guckst kurz, so kann man hier anhalten, kann man was, nee, geht nicht, ja komm, fahr weiter. Du hast keine Zeit, keine Energie, keine Muße auch. Viele Dinge siehst du gar nicht, ist mir aufgefallen. Mhm. Ja, und teilweise war es dann halt auch einfach schon dunkel, wenn ich am Hotel angekommen bin.
Ja, Moni und ich waren ja auch noch in der Toskana zwischendurch. Ja. Ich habe halt doch noch was gemacht, die zwei sagen. Und wir haben uns auch kurz vorher, also da haben wir meine Eltern mitgenommen, es war ein Urlaub zu viert, weil ich denen das mal schon länger mal sie auf eine Reise mitnehmen wollte. Und da haben Moni und ich kurz vor der Reise beim Packen uns überlegt, nehmen wir jetzt die Kameras mit, nehmen wir sie nicht mit. Und vor allem, weil wir letztes Jahr dort waren und wir haben in Vorsaison, es war einfach nur Scheißwetter eine Woche lang, es war richtig, es hat nur geschifft, was trotzdem toll war, weil kannst du gut essen und trinken dort zumindest. Mhm. Aber diesmal so, nee, lass mal sie da, ne? Haben wir mehr Zeit füreinander.
Und ihr habt gar keine Kameras mitgenommen. Also nur,
naja gut, die Smartphones halt.
Nur die Smartphones, okay.
Richtig. Und
cool.
Es gab so ein paar Situationen, wo ich dachte, oh scheiße, jetzt war es so schön gerade, weil wir hatten natürlich eine ganze Woche lang super geiles Wetter. Natürlich. Es war immer schönes Licht. Es war echt und warm und toll und alles und das irgendwie Ende September. Aber letztendlich war es doch eine sehr schöne, ich sag mal, erdende Geschichte. Du kommst wieder so ein bisschen mit den Füßen auf den Boden, wenn du eingeschränkt bist, was deinen kreativen Flow angeht. Wenn die Tools nicht da sind, musst du halt auf eine andere Art kreativ werden. Und sind dann doch ein paar sehr, sehr schöne Bilder aus den Smartphones rausgekommen.
Wie wirst du da kreativ? Also was machst
du
da?
Du hast ja zum Beispiel keinen Zoom, also der Digital-Zoom zählt nicht.
Nein, das zählt nicht, dann kannst du auch croppen, das ist ja egal.
Das heißt, du musst halt jetzt plötzlich viel mehr zu Fuß unterwegs sein. Ah, da muss ich näher rangehen. Oh, jetzt muss ich einen besseren Platz finden. Oh, dann lass uns mal kurz da drüben noch anhalten mit dem Auto, was wir sonst nicht gemacht hätten. Licht, du hast nicht den Dynamikumfang, den so ein dicker Sensor hat. Das heißt, du musst da ein bisschen besser aufpassen, ein bisschen mehr darauf achten, dass du jetzt nicht so extreme dynamische Geschichten hast. Oder Thema Auflösung. Ja. Also ein super Landschaftsshot mit ganz vielen kleinen Details. Da
wie ich gestern
die. Bis halt mit den 12 Megapixeln, bis halt, das kommst halt dann da nicht ganz so weit, wie du sonst würdest.
Sind Wildgänse, zwei Wildgänseschwärme am Himmel fotografiert und auch gedacht,
Also mit dem Smartphone. Handy,
gibt's Smartphone halt, ne? Dachte ich, ja. Aber man sieht, dass da was sein könnte. Immerhin.
Das ist ein paar Punkte, ne? Ja. Gut. Ja, es ist halt, ich meine, klar. Ja,
aber das habe ich zum Beispiel gar nicht, weil wenn ich nur das Smartphone dabei habe, ich fotografiere dann auch, ich mache ganz gerne mal so ein Panorama, wenn irgendwas cool aussieht oder so. Ja. Aber dass ich mir dann richtig Gedanken mache, ne, so im Sinne von, wo ist mein Subjekt, tralala,
hab ich mir
überhaupt nicht. Also das Smartphone ist tatsächlich, das hat eher sowas wie eine Notizfunktion.
Das habe ich mir so reingedengelt. Also das ist mittlerweile bei mir so tief verankert, dieses, wenn du ein Foto machst, dann versuch mal zumindest so ein bisschen auf die Komposition zu achten.
Ja, das ist gar nicht dumm. Also.
Und das geht bei mir tatsächlich so weit, dass wenn ich irgendwo im Mediamarkt stehe und ein Preisschild abfotografieren möchte, dann gucke ich, dass das ordentlich geframed ist.
Aber nicht schlecht. Ich meine, dann ist auch kannst halt auch eine Serie draus machen, Preisschild-Kreativität oder so ähnlich.
Das ist, ja gut, das sind dann keine super kreativen Bilder, aber ich gucke dann, dass die Kanten passen, dass das nicht zu schräg und so weiter. Ja, also ich habe dann so ein paar Ticks an der Stelle und für mich ist jedes Mal, wenn ich ein Foto mache, egal womit, ist es jedes Mal auch eine kleine Fingerübung. Ne? Das so, ob ich dann,
ist
ob
vielleicht
es dann
gar nicht dumm, das
sinnvoll
so zu sehen.
Ist oder nicht.
Nee, aber ja, aber es ist wirklich nicht dumm, das so zu sehen. Also,
ist wie wenn du auf dem Klavier irgendwie eine Etüde spielst oder so. Machst halt eine kleine Übung. Das wird schon in irgendeiner Form irgendwas tun. Tja.
Kommen wir zum Analog-Workshop.
Ja, da war ein Analog-Workshop. Der war in Berlin.
Genau, in Berlin waren wir in diesem Fotolabor.
DSC.
DSC, genau.
DSC in Berlin Adlershof.
Was ich so faszinierend finde, ist, wenn man so Fotolabor hört, denkt man ja immer direkt an so riesige Maschinenparks und Üppigkeit und so. Und das ist eigentlich, war das ein total kleiner Laden, ne?
Das ja, es hat
schon,
sich
schon faszinierend.
Es hat sich also, was geändert. Also wenn du vor einem Jahr da gewesen wärst, dann hättest du noch deren Minilab gesehen.
Ja.
Was eine tonnenschwere, meterlange Maschine ist.
VW-Bus im Wohnzimmer.
fast nicht ganz so hoch, aber wo du vorne ein Ding hast, wo der Film reinkommt und dann scannt der den, klick, 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 klick und dann werden da drin Bilder belichtet und die werden dann darin entwickelt, also richtig mit Licht auf Fotopapier und dann werden die entwickelt da drin und hinten ist dann so ein Sammler, so mit mehreren Fächern, wo dann die Bilderaufträge einzeln so hinten rausfallen.
Das sind
das
die
Ganze
Dinger, die
dauert.
Früher im Fixfoto gestanden haben, ne? Oder Fotofix. Oder
genau, und also Minilab ist irreführend, weil die sind recht groß, aber es gibt halt noch größere, so Cewe und Co., die haben halt dann so Teile, die irgendwie das Fünffache von der Größe haben. Und sowas stand da und sowas auch, war da auch im Einsatz, aber irgendwann hat sich's halt einfach nicht mehr gelohnt.
Ja,
ne? Das ist eine Riesenmaschine, die muss anheizen, die braucht richtig viel Strom, die braucht eine Entlüftung, also mit einem Schlauch aus dem Fenster raus. Das ist also richtig, richtig Aufwand. Und wenn dann, ich weiß nicht, am Tag nicht mindestens irgendwie 20 Filme kommen, dann lohnt sich das halt nicht mehr.
Und die kommen dann halt auch nicht mehr, ne? Also das hast du ja.
Die kommen
ja
dann auch nicht mehr, weil die gehen heute irgendwo online hin. Ich meine, du kannst ja immer noch im Drogeriemarkt abgeben.
Ja.
Aber für den Laden lohnt sich das nicht mehr. Die haben noch die Entwicklungsmaschine, also für Filmentwicklung, den Hänger.
Das war abenteuerlich, ja.
Ist doch ein geiles Ding,
absolut,
oder?
Absolut, ja.
Also eine Maschine,
aber irgendwie so ein bisschen Angst hat es mir auch gemacht. Aber also, ja, das ist eine Maschine, da hängen die Filmstreifen dran, also an so einem Kleiderbügel hängen so Filmstreifen und die Maschine taucht diese Filmstreifen abwechselnd in verschiedene Bäder und macht das über so Umlenkrollen, Kettenantrieb, irgendwie sieht super martialisch aus. Und da kommt dann sowas Schönes raus wie Fotografie.
Sieht super martialisch aus und ist im Dunkeln. Das heißt, im Normalfall, wenn du die Maschine belädst mit neuen Filmen, dann gehst du ins Dunkle zu dieser Maschine rein.
Ja.
Und machst das blind.
Hat das Ding eigentlich einen echten Namen oder heißt es?
Ich weiß, ich kenn's nur als Hänger. Ich kenn's nur als Hänger und ich weiß auch nicht, also es gab eine Zeit, wo die wahrscheinlich recht häufig irgendwo waren. Das Schöne ist, das geht mit jedem Film, weil der hängt an oben so einer Schiene dran und da kannst du eben Kleinbild ranhängen, Mittelformat ranhängen, Großformat ranhängen, du kannst 110er Format ranhängen, weil du hast keine Größenbeschränkung.
Ja.
Also bis zu, ich glaube 8x10 Großformat geht das auch noch. Und ja, das ist halt so ein Ding, was, also, das ist echte, aus dem Vollen gedrehte Technik. Der meinte, also der Lothar, dem der Laden mitgehört, meinte ja, das Ding läuft seit 10 Jahren wartungsfrei.
Ja.
Das läuft halt einfach.
Google so nebenbei, also unter Hänger Filmentwicklung ist nichts zu finden. Wahrscheinlich ist das echt der Spitzname.
Ja, das sind möglicherweise auch teilweise, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar Spezialanfertigungen sind. Und am Schluss hat das Ding, also nach den ganzen Bädern, die dann teilweise mit Stickstoff belüftet werden, damit sie umgewälzt sind und sich bewegen und so. Und am Schluss ist dann noch eine Trockenkammer und dann kommt hinten der entwickelte Film getrocknet raus.
Ja.
Und das Ding hat richtig Durchsatz, wenn man das ordentlich belädt. Aber auch das lohnt sich kaum noch. Die machen halt hauptsächlich Digitalisierungen mittlerweile. Mhm. Also das ist einfach so im analogen Bereich. Da kommen Leute mit den Schuhkisten voll alter Bilder und Dia-Sammlungen und Negativstreifen und Super-8-Filmen und Video, ne, VHS auf, bitte auf DVD oder sonst was. Ja.
Ich finde das ja ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Aber ist halt der Lauf der Dinge. Ne? Aber ich finde es halt so. Ja. Gut, was heißt ein bisschen traurig? Wahrscheinlich hätte es mich auch ein Scheißdreck interessiert, wenn ich nicht vom, weiß ich nicht, Jahr oder wann das war, angefangen hätte, analog zu fotografieren, ne? Und Film selber zu entwickeln. Dann würde ich wahrscheinlich auch, naja, ist halt weg, was soll's, heul doch nicht. Oder so. Aber ein bisschen traurig finde ich es schon, weil das war so, ich habe mich dann halt auch, als wir dann so da rumstanden und rumsaßen mit den ganzen Bekloppten da im Workshop, auch dran erinnert, wie das halt so war vor, mein Gott, mittlerweile über 25 Jahren, fast 30 Jahre her. Ja, da gab es halt bei uns im Dorf, im ehemaligen Tante-Emma-Laden, was eigentlich auch ein ganz interessanter...
da ist genau so eine Entwicklung da schon mal passiert.
Genau,
ne?
Da gab es halt den Tante-Emma-Laden da auf der Ecke, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Irgendwann hatten die zu, war eine Zeit lang gar nichts drin und dann hat er einen Fotoladen aufgemacht. Mhm. Und da arbeitete halt ein älteres Ehepaar, das war halt so ein ganz normaler 90er-Jahre-Fotoladen. Ja. Ende 80er, Anfang 90er, so, wie man es halt kennt, irgendwie die Batteriefilme hinten, ne, so immer so ein paar Kameras, die du auch kaufen konntest, vielleicht immer das eine oder andere Objektiv, das meiste haben sie bestellt, waren wahnsinnig freundlich, kompetent und haben Bilder zurückgenommen, die nichts geworden sind. So, ne?
Super.
Und ja, auf einmal waren die weg und es gibt dann auch keinen Fotoladen mehr da, jedenfalls nicht so einen, also dann so diesen üblichen, wir knipsen ihre Einschulungsbilder-Dinger, das schon, aber wurde wirklich, ja... stundenlang ja, drinstehen kannst und mit denen reden kannst und so, das ist weg, das kommt wahrscheinlich auch nicht mehr wieder.
Nee, das meiste in der Richtung ist Richtung online gewandelt.
Ja. Ich meine, du hast gewandert. Es, in Berlin also, hast du es natürlich noch, hier gibt es noch einige Fotoläden, wo dann auch Leute drinstehen, mit denen du quatschen kannst und die sich Zeit nehmen für dich und so, aber auf dem Land, nee. Hm. Und nee, daran hatte ich mich dann bei dem Workshop auch wieder so erinnert, weil dann irgendwie so diese archaische, dieser Hänger, diese Maschine und auf der anderen Seite dann halt alles so digital, was natürlich auch cool ist, wenn du da irgendwie mal schnell so einen Filmstreifen innerhalb von gefühlt einer Sekunde durchdigitalisiert, ist halt auch faszinierend und so und will man halt auch irgendwie haben, aber naja.
Ja, oder dann eben den Fotodruck heute, also diese Thermosublimationsdrucker, die der da hat, die natürlich Bilder raushauen, die den ausbelichteten Bildern im Prinzip nichts nachstehen und für die kleinen Mengen, die da noch kommen, natürlich völlig gut geeignet sind.
Speaking of in den Shownotes wird dann stehen, der Analog-Workshop und seine Folgen.
Oh,
Es hat massiv Gas.
Wie groß war der Schaden?
Er war gar nicht so. Also ich muss vorausschicken. Ich hatte mir reichlich Kohle zusammengespart und habe mir Sonos-Lautsprecher geholt für meine Wohnung.
Okay.
Das sind diese WLAN Multiroom Tralala Lautsprecher. Klingen total gut und so, eigentlich alles ganz okay. Was also ausgepackt, aufgestellt, eingeschaltet, was mich dann schon ein bisschen abgefuckt hat, ist, die greifen nicht jedes Signal ab, das aus dem iPhone fällt, sondern nur die Signale, die aus ihrer eigenen App rausfallen.
Ja.
So, und hätte nicht der Podcatcher eine Beta-Version in dieser App gehabt, hätte ich noch nicht mal Podcasts darüber hören können.
Also nix Airplay und so.
Nix Airplay und so. Da habe ich schon mal gedacht, na, das ist aber ein Scheiß. Jetzt bist du dann irgendwie da. Du bist ja mit deinem iPhone schon locked in. Und dann bist du halt ne, locked in im locked in.
Locked in.
Double lock. Da habe ich schon gedacht, das ist
Inception.
Ja, das ist ja ätzend, aber gut, weil genau.
Login Inception.
Die liefern auch so einen kleinen Kreisel mit aus, den du dann trinkst. dann kam wirklich eine Woche später oder sowas, kam die Meldung, naja, mit dem nächsten Software-Update bist du gezwungen, denen so weitgehende Zugriffsrechte auf sämtliche Daten, die rund um diese Maschinen anfallen, einzuräumen.
Was?
Ja, ja, so, ja, wir schnorcheln jetzt alle Daten ab, wir gucken jetzt, was du hörst, wann du es hörst, wie lange du es hörst, wie laut du es hörst, also alles, wir nehmen jetzt alle Daten, die wir kriegen können, nehmen wir aus dem Sonos-Lautsprecher raus und machen damit Dinge.
So. Nicht wahr.
Aber wir verkaufen die nicht an Dritte und so, was weiß ich, was sie erzählt haben. Und da habe ich dann gedacht, also, und genau, und die haben es angekündigt, haben gesagt, ja, das muss man natürlich nicht mitmachen, also, jetzt klingelt hier mein Telefon.
Warum klingelt hier? Das ist ein schönes Klingeln.
Ja, ich soll
das mal ist sehr analog. Geh doch mal ran.
Guten Tag.
Du, also ich hatte jetzt allein wegen dem Sound des Telefons vor dem inneren Auge so das rote Telefon, was da bei dir, also das ist ja geil, das ist ja ein echtes Telefon.
Ja, das ist ein, wie heißt das Ding? FETAP, also fernmeldetechnischer Apparat 611-2
oh, okay.
Von der Deutschen Bundespost.
Hast du da auch so ein
Mit Wählscheibe in Orange.
Und das wird heute noch unterstützt die Fritzbox das noch?
Nur eingehende Anrufe. Raustelefonieren kann ich damit leider nicht mehr.
Oh shit, der kann das DTMF nicht mehr. Wählscheibensignal nicht mehr.
Ich habe halt so ein Fritzfon da dran und so, aber es ist immer leer. Ich telefoniere so gut wie nie übers Festnetz und wenn ich es dann mal brauche, ist es leer. So.
Das rote Telefon bei Holgi,
und
geil.
Und das ist dann halt so, ab und zu klingelt's mal und dann, ja, naja.
Boah, so, ist das so umhäkelt? Hat das so ein Samt?
Wenn, dann will man einen Brokatüberzug haben.
Brokatüberzug, genau.
Aber hat es nicht, nee, ist einfach nur orange.
Gut, dann versuche jetzt mal den Einstieg wieder zu finden.
So, und dann hatte Sonos angekündigt, also die hatten das nur angekündigt bisher, ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon umgesetzt haben oder wie, aber zugleich, hatten angekündigt, okay, wir machen die Software-Update, wir schneiden euch alle Daten ab. Sie müssen ihm natürlich nicht zustimmen, aber dann kann es sein, dass ihr Gerät bald nicht mehr funktioniert.
Dann tut es nicht mehr irgendwann.
Ja, weil dann können sie halt kein Software-Update machen.
Was sind das denn für Säcke?
Ja, wenn sie das Software-Update machen wollen, dann müssen sie diese neuen Bedingungen akzeptieren. Boah. Und da habe ich gedacht, also ich bin ja jetzt schon sowieso relativ freigebig mit meinen Daten, ne? Also so Datensparsamkeit.
Ja klar, bleibt dir fast nichts mehr übrig heute.
Genau, und Datensparsamkeit, ich versuch's zu machen, aber ich bin da lange nicht so sparsam wie beispielsweise meine Frau. Hm. Aber da habe ich gedacht so, nee Leute, ihr setzt mir nicht die Pistole auf die Brust. Ich habe hier 1.000 Euro für diese Scheiße bezahlt, ja? Also weil ich habe gleich die ganze Wohnung ausstatten wollen. Ich habe hier 1.000 Euro für diese Scheiße bezahlt und dann kommt ihr um die Ecke, legt mir die Pistole auf die Brust und sagt, ja, dann machst du das jetzt so, wie wir das wollen, oder du machst es halt irgendwann gar nicht mehr, wenn du Pech hast, weil du kein Software-Update mehr kriegst. Dann habe ich die Dinger wieder eingepackt, zurückgeschickt.
Ja, das ich gesagt,
ist mir scheißegal.
So soll man das, ja.
Klingt zwar gut und alles, also ne, eigentlich eine tolle Sache, aber da habe ich keinen Bock drauf. So, das war so, das ja, und dann habe ich
dann hast du 1.000 übrig gehabt.
1.000 Euro übrig gehabt.
Die dann natürlich da lagen und für irgendwas anderes benutzt werden mussten.
Genau, und das
Schöne, was ist es halt, denn jetzt geworden?
Naja, warte doch.
Ich bin neugierig.
Das Schöne ist ja, wenn du dann irgendwie, wenn du sowas hast, ich habe, also in der Größenordnung habe ich noch nie irgendwie so einen Refund gehabt oder so. Das Geld ist ja weg. Also ist ja jetzt nicht so, dass dann auf einmal irgendwie 1.000 Euro kommen und du denkst, oh, dann habe ich jetzt 1.000 Euro, die tue ich jetzt in Sparschwein für schlechte Zeiten oder so, sondern zumindest in mein Gehirn funktioniert so, dass es sagt, naja, das Geld ist ja weg. Das ist ja,
kann
das
ich dann
ist
eh
ja
ausgeben.
Schon ausgegeben, das ist ja praktisch egal, was du damit machst. So, jetzt war dann Analog-Workshop. Also, ich bin ja ein großer Freund des der Halbformat-Kameras, nicht wahr? Also halbes Kleinbild, ne, Aquapar.
8x24.
18x24, genau. Und es gibt da eine Kamera, eine sehr professionelle, eine Spiegelreflex von der Firma Olympus. Über die haben wir auch schon mal geredet. Das ist die Olympus Pen F, um die ich ungefähr, ich weiß nicht wie lange, hatte ich in der letzten oder vorletzten Sendung auch erzählt, Monate, wenn nicht jahrelang drum rumscharwenzelt bin, weil ich sie so gerne gehabt hätte. Und habe mich dann dagegen entschieden, sie zu kaufen, weil ist eigentlich Quatsch, weil ist auch viel zu teuer, also sie kostet gebraucht auch immer noch sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und jetzt war auf dem Workshop einer, der hat die.
Ja, ich habe gesehen, wie du plötzlich so kleine Herzchen in den Augen
genau.
hattest.
Genau, und wenn man die dann mal in der Hand gehabt hat und mit der mal ausgelöst, dann geht das nicht, dann muss man die haben. Dann habe ich gedacht, okay, scheiße, was machst du denn jetzt? Hab dann so ein bisschen geguckt, in der Bucht, während des Workshops, in der Bucht geguckt, war einer, der bot die an für 250. Sofort kaufen oder Preisvorschlag.
Gefährlich.
Ja, genau. Und was ich dann mache bei Sachen, die ich eigentlich gerne hätte, aber nicht wirklich, und ich mache einen echt albern niedrigen Preisvorschlag und denk mir, naja, dann gehst du sowieso nicht drauf ein. Und wenn du drauf eingehst, okay. Und hab dann 180, habe ich ihm geboten. Oder? Nee, 190. Irgendwie. 190 habe ich ihm geboten.
Immer noch sehr niedrig, ja.
Halbe Stunde später, klick, Preisvorschlag akzeptiert. Ich, scheiße!
Ich erinnere mich. Plötzlich flucht heute.
Na, jedenfalls habe ich jetzt eine Pen F, die sehr, sehr schön ist und habe allerdings nach, ich weiß nicht wie viel jetzt, 20, 30, man weiß es ja bei so Halbformatfilmen nicht so genau, eine Funktionsstörung drin, leider Gottes. Oh. Und zwar ist so ein, wie erkläre ich das? Also die Blende wird erst im Moment des Auslösens geschlossen.
Die ja? sollte, also bevor der Vorhang aufgeht, soll die Blende zu sein.
Genau, und das da ist, also da gibt's dann so einen, im Gehäuse der Kamera gibt's eine Nase und es gibt im Objektiv einen Mitnehmer. Mhm. Und in dem Moment, wo du auslöst, zieht diese Nase den, also ne, drückt diese Nase den Mitnehmer mit, der macht die Blende zu, dann geht der Vorhang auf. So, und das ist dann so ein Auslösezyklus sozusagen. der da passiert. Und das Problem ist, dass aus irgendeinem Grund dieser Mitnehmer nicht mehr kräftig genug ist. Das heißt, der bleibt auf halbem Weg hängen. Der Spiegel geht auf.
Ein anämischer Mitnehmer.
Und bleibt hängen, genau. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Tage irgendwann mal zum Service bringe. Also das Internet sagt, das ist ein bekannter Fehler bei den Kameras, weil da einfach Federn drin sind, die dann irgendwann altersschwach werden. Ja, und jetzt wollte ich die mal zu einem richtigen Kamerareparator geben, weil die Reparaturanleitungen im Netz haben nicht geholfen bisher. Was ein bisschen schade ist. Aber,
ja, Monis Pentax 6-7 ist ja gerade auch in Reparatur. Die hatte einen Korrosionsschaden.
So, und dann stand auf dem Tisch im
Ach so, da geht's noch weiter, okay.
Ich sagte, der Workshop und seine Folgen, sagte ich. Naja, jedenfalls, achso, jetzt kann ich mit dir das Rätselgeräusch gar nicht mehr machen, aber naja. Jedenfalls, wie soll ich sagen, dann habe ich diesen oder Preisvorschlag senden Spaß habe ich nochmal gemacht. Ich weiß jetzt leider gar nicht.
Und das hat nochmal geklappt.
Und es hat nochmal geklappt.
Nein.
Also ich habe einen absurd niedrigen Preisvorschlag gemacht für eine Mühle, die ich wirklich schon sehr, sehr lange sehr gerne haben wollte. Wo ich aber immer gesagt habe, nee, die sind viel zu teuer. Naja, jedenfalls habe ich jetzt eine Mamiya 645.
Oh, das ist aber auch was Schönes.
Die ist richtig schön. Und sie ist auch, ist eine 1000S. Also diese, die ist sehr alt. Ich glaube, es ist das zweite Modell, was die überhaupt davon gebaut haben. Auch
hat die noch ein Belichtungsmesser im Prisma?
Nein, nee,
der hat gar kein Prisma.
Gar nichts.
Schachtsucher.
Doch, ich habe ein Prisma, also die, und das, wahrscheinlich war sie deshalb auch so billig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das war Spottpreis. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Nee, mit dem Prismensucher, aber den einfachen, also ohne Belichtungsmesser. Es gibt ja so zwei.
Ja, geht ja gut ohne.
Und habe mir jetzt noch in der Bucht noch einen Lichtschachtsucher dazugeholt und bin halt mit Prismensucher und Lichtschachtsucher und Gehäuse, 80 mm Objektiv ist vorne drauf, bin ich um die 300 Euro losgeworden.
Das ist ja echt, also, das
ja,
kann man ja echt nicht sagen.
Da braucht man gar nicht, ne? Also es war mehr Glück als Verstand. Und dann,
Holger. Ach, das geht noch weiter. Oh Mann, so. Diese Sendung wandelt, Confessions
das
von
ist so
Holger.
Herrlich. Und das alles an einem Tag, ja.
Und wir nennen das ab jetzt den Fotobeichtstuhl.
Genau, Fotobeichtstuhl, gleich mal hier Shownotes zur Sendungstitel. Fotobeichtstuhl. Nee, es ist wirklich, also ich habe wirklich, es hat ein bisschen was so von manisch die Kontrolle verloren haben. Nee, und dann habt ihr, seid ihr alle schuld, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Das fiel mir dann ein, als du eben Thermosublimationsdrucker sagtest, mir den Canon Selfie empfohlen.
Der ist aber tatsächlich, der ist es echt wert, ihn zu haben.
Der ist es mehr als wert, ihn zu haben, weil du hast, es ist ein kleiner Fotodrucker, du kannst unmittelbar vom Smartphone drucken. Und
der macht Postkartengröße.
Der macht Postkartengröße und pro Bild kostet dich das unter 30 Cent. Ich glaube 26 oder sowas.
Echt? So günstig
ist also, ja, es ist super günstig.
Ich rechne da immer mit um die 30 Cent und dafür hast du das Bild einfach sofort.
Genau, und es ist signifikant unter 30 Cent. Ich glaube, wie gesagt, wirklich 26 oder sogar nur 24, abgesehen vom Gerät selber. Und den hatte ich mir bestellt. Dann gab es irgendwie Lieferprobleme bei Amazon und hin und her. Und dann kam das Ding, allerdings war ich jetzt eine Woche weg und bin dann wiedergekommen. Samstag bin ich wiedergekommen. Und am Samstagabend noch das Erste, was ich gemacht habe, also das Zweite. Wäsche in die Waschmaschine, Paket ausgepackt. Ja, auspacken. Und bin seitdem hier fröhlich am Drucken. Und das ist ein traumhaftes kleines Ding. Wirklich.
Und was ich dann mache? Ich druck dann und ich packe dann hinten auf die Bilder einfach so ein Tesa-Röllchen und papp das irgendwo in die Wand.
Papp, ja, ich pflastere gerade meinen Kühlschrank damit.
Super.
Klasse. Nur was mir aufgefallen ist, ist, du musst, wenn du das so ausdruckst, also wenn du sehr... Wie nennt man das denn? Also sehr leuchtende Bilder hast. Also du musst, wie sage ich das denn? Also ich habe halt zum Beispiel so ein Bild von einem Festival, Sonnenuntergang über dem See, alles bunt geschmückt und so.
Ja.
Sehr intensive Farben, sehr krasse Kontraste so irgendwie. Das kriegst du damit nur schwer ausgedruckt, ist mir aufgefallen.
Ja,
du musst
halt
alles ein bisschen heller stellen und so.
Ist wie bei jedem Drucker, du hast halt einen Farbraum, den der kann. Und dieser Farbraum stimmt nicht unbedingt mit dem Farbraum deiner Kamera und deiner Bildbearbeitung überein. Deshalb, das sind ja diese sRGB und Adobe RGB und irgendwas. Mhm. Und das ist auch, wenn du ein Buch irgendwie mal machst oder für eine Zeitschrift irgendein Bild hergibst, dann muss das umgewandelt werden in den Farbraum des ja, das den Zielfarbraum, den das Ding darstellen kann. Und Papier und Druck ist immer eingeschränkter als das, was du auf dem Bildschirm siehst. Das ist ja auch ein reflektives Format, und wenn du auf dem Bildschirm guckst, dann hast du ja eine Leuchtkiste.
Leuchtet, ja.
Das ist was anderes.
Da werden jetzt wahrscheinlich noch einige Übungsbilder bei draufgehen, bis ich rausgefunden habe, wie ich da ein bisschen auch mit der Helligkeit spielen muss. Aber trotzdem, es ist total super.
Also wir haben
unmittelbar deine Bilder ausdrucken, ohne dass du so einen großen Drucker in der Ecke stehen hast und da irgendwelche komischen Fotopapierbögen einspannen musst, wo es was immer schief geht.
Wir haben dir auf unserem jährlichen Klostergeister-Workshop, ich bringe zwei mit und dann bringen nochmal irgendwie alle möglichen Leute noch ihren Selfie mit, und dann steht dann, also letztes Mal stand irgendwie eine Batterie von 5 oder 6 von den Dingern auf dem Tisch.
Jo.
Ich organisiere dann einen großen Sack Verbrauchsmaterial, und dann wird während dem Workshop einfach das Zeug gedruckt, weil ein Bild in der Hand ist ein ganz anderes als ein Bild auf dem Bildschirm. Ja. Also das Anfassen, das gibt dem Bild einen ganz anderen Wert. Und dann haben wir da große Pinnwände, und dann sind am Schluss nach dieser Woche Workshops sind irgendwie 3 große Pinnwände rappeldicke voll mit Bildern. Also es ist richtig geil.
Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist herrlich. Ja.
Ja.
Naja, und dann habe ich mir noch. Nein, das ist aber tatsächlich, das sind dann jetzt so die Sachen, die auch vielleicht anderen nützen, dass ich darüber erzähle. Also jedenfalls habe ich ziemlich viel Kohle verblasen von dem Geld, das ja sowieso schon ausgegeben war. Darum hat mir das überhaupt nicht wehgetan, und ich habe es nicht gemerkt. Das ist natürlich eine ganz fürchterliche Milchmädchenrechnung, die ich da angestrengt habe. Aber ich dachte mir auch, okay, du hast Geburtstag, komm, leck mich. Abgesehen von einem größeren Dunkelsack, aber das ist ja egal, habe ich mir so einen Objektivaufsatz gekauft, so einen Diaduplikator heißen die Dinger.
Ah,
Plastikröhre schraubst du vorne auf dein Digitalobjektiv drauf, wenn du einen Filtergewinde hast, schiebst hinten ein Dia oder einen Negativstreifen rein, fotografierst den ab und hast dann dein Negativ digitalisiert damit.
Mhm.
Das hatte da einer, also ich wusste immer nicht, will ich das haben, weil die sind relativ teuer, die Teile. Will ich das haben, will ich das nicht haben? Und einer, der hatte das halt dabei, und da habe ich gedacht, ah nee, das ist genau, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut, und habe dann mir so ein Ding geklickt, 35 Euro, was ich für eine Plastikröhre, aber es ist halt eine olle Plastikröhre.
Aber das ist doch eine Präzisionsplastikröhre.
Genau, aber ich hätte so, also 20 Euro würde ich sagen, ja klar, 20 ist okay, aber 35 fand ich irgendwie recht viel, aber egal. Ist halt eine Plastikröhre, die schraubst du eine 52 mm Schraube drauf, also ein Gewinde, schraube ich halt auf meinen Canon Joghurtbecher, also auf dieses 50 mm 1,8, glaube ich, ist es. Vorne drauf geschraubt, in dieser Röhre ist eine Korrekturlinse, so dass du mit dem 50 mm Objektiv exakt das Negativ abfotografiert kriegst. Also das
und passt genau drauf. Und die taugt optisch einigermaßen?
Die taugt optisch, ich glaube schon.
Also
ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich es irgendwie signifikant schlecht gemacht hätte. Man kann die auch rausnehmen, diese Linse, und dann musst du halt ein paar Zwischenringe anzeigen.
Damit das machen. Dann, ja, also damit als Makro verlängerst,
genau. Aber ja, also bin ich total begeistert von. Und das ist eigentlich das, wie man wenigstens seine Kleinbildnegative schön scannen kann.
Vor allem schnell. Weil das ist das Ding. Das du hast ja genau. Im Normalfall, wenn du einen Scanner nimmst und das mit einer ordentlichen Auflösung machen willst, dann kannst du ja mehrere Minuten pro Bild rechnen. Und
ja.
Das ist so ungefähr die Zeit, die du da für den kompletten Film brauchst.
Ja. Das, cool. Das ist richtig, also kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und das ist vor allen Dingen auch wieder so aus der Abteilung, ich mache gelegentlich mal, will ich mal was digitalisieren oder so, weil diese Tüte, die packst du in Kartönchen, stellst in die Ecke und die nimmt keinen Platz weg.
Jo. Ja. Ach ja.
Ja.
Gut, jetzt ist die erste Stunde der Sendung fast rum.
Fertig, wollte ich gerade sagen.
Fertig. Das war Holgers Fotobeichte.
Oh, und
wir brauchen einen Jingle.
Ich habe noch einen Karton abgelaufene Ektar Rollfilm.
Oh, das ist cool, wie gefunden.
In einem
lag der so rum, oder?
Ja, lag bei mir rum. Also ein Fünfer, also sind ja immer so 5 in so einer Packung, und da waren noch 4 drin. Und lag
wie
bei
weit
mir
abgelaufen?
3 Jahre nur.
Naja, das ist ja, nach dem Film-Extrem-Workshop ist das ja nichts mehr.
Das stimmt allerdings.
Da haben wir teilweise 20 Jahre abgelaufene Filme verwendet.
Ja.
Naja.
Was ich aber echt mal wirklich spannend fand übrigens an dem Workshop auch, ist, wie soll ich das sagen? Wie wenig Neues du mir da erzählt hast eigentlich. Also wie,
du hast ja hier schon alles gehört.
Eben, das, aber ich weiß, aber man weiß das halt nicht. Weißt, ich habe das alles gehört und du vergisst ja total viel. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, so immer dein ganzes fotografisches Wissen, pack das mal in eine Didaktik und halte einen 1,5-stündigen Vortrag, würde ich sagen, nee, ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, was man da machen muss und wie und blatt. Das fand ich so
faszinierend.
Bleibt
halt doch was hängen.
Ja, wie brutal viel hängen geblieben ist. Also ich kann nur empfehlen, alle Fotografiesendungen zu hören, auch wenn das ein bisschen anstrengend ist.
Willst du sagen, ich bin anstrengend?
Nee, Holger? Aber ich dachte eher an mich.
Oder du.
Alleine von dem ganzen Gas und so.
Naja, ja. den machen wir übrigens wahrscheinlich irgendwann vor dem Sommer nochmal, diesen Workshop in Berlin. Weil ja. der Lothar, also wir haben ja gesagt, diese Hängermaschine, die ist jetzt auch dann irgendwann nicht, also es rentiert sich nicht mehr, weil du musst die braucht eine Stunde zum Anheizen. Und
ja, und da ist auch Liter unendlich viel Chemie drin.
Also genau, und du musst die Chemie immer wieder auffrischen und dann musst du sie einmal im Jahr auch komplett nochmal erneuern. Und die waren eigentlich schon drauf und dran, das Ding auszurangieren und haben gesagt, okay, wir machen vor eurem Workshop nochmal frische Chemie rein. Das heißt, wir haben quasi nochmal einen kompletten Satz neue Chemie bekommen für unseren Workshop und wir haben auch reichlich Filme da entwickelt drin. Und dann war das so ein bisschen, das wird wohl die Abschiedsparty für den Hänger werden. Und meinte Lothar hinterher, ach, wenn ihr vor dem Sommer nochmal kommt, dann ist der Hänger noch in Aktion. Und das heißt, wir können genau diesen Workshop mit wilden Sachen, mit abgelaufenen Filmen, mit Cross-Processing, cool. mit Pushen, Pullen, mit dem ganzen Zeug, was man eigentlich nicht mit Film tut.
Willst du da dann nicht den Workshop vielleicht ein bisschen anders fahren? Also, dass du sagst, so passt mal auf, Freunde, knipst schon mal das halbe Jahr vorher eure abgelaufenen Filme. Wir machen hier.
Das ist durchaus eine Möglichkeit. Und das andere, was ich da
massive,
auch noch machen möchte.
Massive Development.
Nochmal den Hänger so richtig
einmal
fordern.
Einmal richtig ausreizen, genau.
Ja, ja, das wäre eine gute Möglichkeit. Das andere ist, was ich dann da auch tun möchte, wenn es irgendwie machbar ist, ich habe hier noch einen Sack Röntgenfilm rumliegen.
Yeah.
Und Röntgenfilm ist auch durch Licht belichtbar, durch normales Licht, durch sichtbares. Und den würde ich gerne mal testen. Und das wäre auch so eine Möglichkeit auf so einem Workshop, das einfach mal. Ja, wir schießen jetzt mal mit einer Großformatkamera Röntgenfilm.
Ja.
Mal schauen.
Was passiert denn, wenn ich den Röntgenfilm mit normalem Licht belichte?
Er wird belichtet. Also ein Röntgenfilm ist eigentlich ein fast normaler Schwarz-Weiß-Film.
Ja.
Weil Röntgenlicht sind auch Photonen, sind halt ein bisschen härter, haben mehr Energie. Und der Röntgenfilm hat noch so ein paar Spezialitäten. Der hat dann zum Beispiel oft eine rückwärtige Reflexionsschicht, damit die Strahlung besser ausgenutzt wird. Und ist von der Auflösung ein bisschen anders als normaler Film. Und vor allem, er ist nicht in diese klassischen ISO-Werte eingegliedert. Das heißt, du hast dann irgendwie so Röntgenfilm von Firma so und sowas Typ A. Das war dann, ja, in den Arztpraxen musst du halt einen vollautomatisierten Prozess da haben. Da ziehst du die Röntgenkassette raus, schiebst den in den Entwicklungsautomaten, drückst auf die Taste A für Filmtyp A und dann kommt irgendwas dabei raus.
Ja, das war wahrscheinlich auch alles proprietäres Gelöte, ne? Also die Kassette, wo der Film drin war und so, das, oder?
Ja, natürlich. Ja. Und das heißt dann letztendlich, dass du das erstmal experimentell ermitteln musst. Wo liegt der eigentlich? Was kann der eigentlich? Das heißt, man könnte da möglicherweise so auf dem Workshop tatsächlich eine Lernaktion, was Didaktisches draus machen, im Sinne von, lass uns doch mal rausfinden, was hat der für eine ISO und wie gehen wir da ran? Wie tun wir das? Und das wäre ganz cool, glaube ich. Gott sei Dank ist das ein Röntgenfilm, der noch einigermaßen von der Größe handelbar ist. Ich hatte vor Jahren mal von einem Radiologen, die dann auch auf digital umgestellt haben, einen Sack Röntgenfilm bekommen. Habe ich nicht mehr. Aber damals, und das war so Thorax-Röntgenfilm. Das waren Riesendinger.
Ja.
Ich meine, größer ist dann, glaube ich, nur noch so Pferdethorax-Röntgenfilm. Also auf jeden Fall, also habe ich jetzt einen, der ist so 13 mal 18 ungefähr, den kann man dann noch so klein schneiden.
Und wo drin entwickelst du den?
In Entwickler. Also in dem Fall würde ich ihn tatsächlich mal testhalber erstmal in Rodinal werfen.
Ja.
Der besteht aus fast den gleichen Sachen wie regulärer Film, den kannst du auch in normalem Schwarz-Weiß-Entwickler entwickeln und da gibt's ja eine Riesenpalette an unterschiedlichen Entwicklern.
Mhm.
Und das geht theoretisch mit allen. Nur mit manchen besser, mit manchen schlechter. Muss man testen. Gut. Aber das kommt irgendwann im Frühjahr oder so, im späten Frühjahr. Wir müssen mal noch einen Termin finden und das werden wir dann hier auch nochmal ankündigen. Ja.
Ja.
Ich habe ein paar Kuriosa mitgebracht.
Genau, ich dachte mir, ich halte mal das Maul, jetzt habe ich so viel erzählt.
Lass uns, ich muss mal schauen, wie viel wir davon jetzt machen. Also das eine fand ich bemerkenswert und zwar, wir haben uns hier in der Sendung, glaube ich, vor x Folgen mal über Keegan lustig gemacht. Das war diese Online-Maschine, wo du ein Bild reinwirfst und der sagt dir, was drauf ist. Ja, nicht nur das, was drauf ist, sondern der sagt dir, oh, das hat aber ein schönes Bokeh und Subjekt gut getroffen. Genau, ja. Und das war ja dann dieses Ding, was man so online recht gut gamen konnte, wo dann irgendwie in der Galerie, die drin war, fast nur Blumenbilder mit Bokeh waren und und Bilder von Motorrädern oder irgendwas ganz Komisches. Also diese Maschine, diese Engine, gehört einer Firma Regained.
Ja.
Und die Firma Regained, also das Keegan war nicht ein Produkt, was sie verkauft haben, sondern das war eine Demonstration ihrer API.
Ja.
Das verkaufen die also quasi an Firmen. Wenn Firmen solche Services brauchen mit Bildern, dann können die sich da quasi Rechenzeit und Informationen kaufen. Und das Ding kann doch eine ganze Menge. Also diese Engine war einfach nur sehr, na ich sag mal, sehr einfach zu beeindrucken, aber das Ding macht natürlich also das, was man da so gesehen hat, nämlich Tagging. Also da kommt dann hinten raus so Zeug wie Subject Well Framed oder Pleasant Blur oder Good Timing, Great Composition und so weiter. Oder sagt er auch, nö, das ist schlecht, Bad Composition, Complete Failure gibt's auch. Also so diverse, eigentlich Ästhetikanalyse des Bildes. Also basieren natürlich auf irgendwelchen Machine Learning Modellen, die Millionen Bilder angeguckt haben, wo sowas schon drunter steht von irgendwelchen Leuten, die das offensichtlich können. Dann werden natürlich auch so technische Attribute aus dieser API rausgeworfen, also gute Belichtung oder Subjekt super scharf oder was sind die dominanten Farben in dem Bild. Also du kannst ja heute auf Flickr und so, kannst du nach Rot, Grün, Gelb, Blau und so weiter suchen und der gibt ja dann auch entsprechende Bilder, die das als dominante Farbe drin haben. Das ist also einfach zu machen. Dann geht's aber weiter noch, Gesichtsanalyse. Ist das ein Mann, ist das eine Frau? Haben die Augen offen und so weiter?
Und Geschlecht, also Gesichtsanalyse mit Geschlecht?
Ja. Mit einer Wahrscheinlichkeit, ne? Da steht dann dran, das ist zu 98% sicher ein Mann.
Krass.
Ja. Und dann noch Emotionsanalyse. Schaut die Person glücklich und so weiter. Das gibt's ja heute schon zum Beispiel, da gab's ja mal diesen Aufruhr mit den Displays in irgendwelchen Supermärkten an der Kasse, wo dann so Bildschirme sind und die haben dann irgendwie mit der Kamera geguckt, ob du guckst und haben dann auch gleich noch analysiert, ob du fröhlich guckst oder eher böse guckst und haben dann das versucht mit ihrer Werbung irgendwie zu korrelieren. Also diese Werbung zeigen wir nicht mehr, da gucken die Leute immer böse und die und so weiter. Mhm. Also Emotionsanalyse in Bildern, kannst du natürlich vorstellen, dass man das auch für Millionen Sachen verwenden kann.
Ja, vor allen Dingen, wenn es schnell genug rechnet, auch in Echtzeit, ne?
Richtig. So Kleinigkeiten wie, ich meine, stell dir nur mal so als Fotofeature vor, ich löse nur aus, wenn der da auch lächelt. Gab's schon mal?
Das gibt's, ja, ich wollte gerade sagen, haben doch
gab's mal bei HP sehen, gab's das mal und so, aber das ist natürlich heute wahrscheinlich noch besser, als es vor 10 Jahren war. Gibt's übrigens auch in Telefonsystemen, also so Telefonbäume, die man durchgeht und wenn da also das gibt's in manchen Firmen setzen das tatsächlich ein, wenn die hören, da ist jemand schon relativ wütend, kommt man schneller dran und so. Also nächstes Mal bei der Telefonwarteschlange ein paar Mal laut fuck 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 rufen, das könnte möglicherweise was bewirken. Aber das Interessante, wo ich eigentlich hin will, ist Regained wurde jetzt gerade gekauft und zwar von Apple.
Oh,
genau.
Now we're talking.
Das heißt, die haben nicht das, was sie eh jetzt schon machen mit hier Tiefenanalyse und was weiß ich allem, sondern die haben sich gerade, ich weiß es nicht, ob sie sich die Technologie gekauft haben oder ob sie das eh schon können oder zumindest im Labor oder ob sie sich jetzt nur die Leute da gekauft haben, aber sie haben die Firma Regained gekauft. Ja, oder der Konkurrenz was vor der Nase weggeschnappt haben.
Ja.
Und jetzt lassen wir mal Apple im Labor mit diesen Gesichtsanalysen, Ästhetikanalysen, Emotionsanalysen arbeiten und gucken mal, was so in 5 Jahren ungefähr bei den Kameras an Features rauskommen.
Ich habe irgendwie Weißt du, ich, also irgendwie ist mir nicht wohl bei all dem.
Du, mir auch nicht. Ich meine, mir ist ja teilweise schon bei der Belichtungsmessung meiner Kamera nicht wohl, weil sie weiß, die Kamera hat ja keine Ahnung, was ich wirklich will. Ja, will ich jetzt Holgi als Silhouette oder will ich Holgi gut belichtet?
Schon klar, aber die Kamera versucht nicht daraus irgendwas über dich abzuleiten oder irgendwelche Prognosen über deine Person herzustellen.
Naja, das fabulierst du da jetzt rein. Das sind ja nur theoretische Sachen, die man damit tun könnte. Ob sie es dann nicht vielleicht nutzen, um einfach ein Bild zu machen, wo die Leute ein bisschen weiter die Augen offen haben zum Beispiel.
Okay, klar, kann auch sein. Aber ich habe immer sofort so dieses Überwachungsproblem. Irgendwie, ich denke immer sofort, naja, das benutzt ihr dann, um in Echtzeit zu sehen, ob ich gute Laune habe, um mir dann entsprechend Werbung einzublenden. So wie du es gesagt hast.
Google würde ich das zutrauen, ja.
Ja.
Das ist ganz klar.
Und alle würden sagen, nee, boah, geil, das will ich in jedem Zimmer.
Andere, ne, das gibt ja, wie von Amazon gibt's ja nicht diese Kamera, die sich besonders Frauen in ihr Ankleidezimmer stellen sollen und dann sagt die Kamera, super, genau, die Klamotte passt super zu dem Schal und so.
Oh, unglaublich. Ja,
das kann ich auch nicht. Also, ja, schauen wir mal. Aber ne, das ist jetzt immer Fakt, ne? Apple hat Regained gekauft und schauen wir mal, was da rausfällt.
Apple buys smaller technology companies from time to time and we generally do not discuss our purpose or plans.
Perfekt, genau.
Das ist schon geil, wenn du so ein Dickschiff bist, dass du solche Pressemeldungen rauskommst. Nee, wir sagen das nicht, grundsätzlich nicht. Hast du damit ein Problem? Fuck you.
noch eine interessante Geschichte, die kürzlich rausgefallen ist, und zwar von der University of California. Die haben eine Aufmerksamkeitsstudie gemacht am Center for Mind and Brain. Und zwar gibt es eine Hypothese, die sogenannte Saliency Hypothesis. Also, man sagt, und das habe ich auch an anderen Stellen auch schon gesagt, dass man, wenn man sich Bilder anschaut, erstmal auf die herausragenden Dinge achtet. Da, wo starke Kontraste sind, da, wo sehr helle Punkte sind und so weiter, dass das uns anzieht. Die Amis nennen das auch irgendwie Magpie Theory, also die Elster-Theorie. Da, wo es glänzt, muss man hingucken. Jo. So, und das kann man auch messen, ne? Kannst du sagen,
bleeds, oder? Bleeds, ja.
Sowas, ja. Ja, dann haben die da diese Aufmerksamkeitsstudie gemacht und haben interessanterweise, also sie haben Folgendes getan. Sie haben zwei Heatmaps angelegt für einen Sack voll Bilder. Also eine Heatmap ist zum Beispiel, kannst du per Eye-Tracking machen, also du gibst Probanden so einen Eye-Tracker, also der dann misst, wo du hinguckst und wie lange und wann zuerst und überhaupt. Und dann zeigen die dir ein Bild und dann werden dann irgendwie von 500 Leuten diese Augendinger aufeinander gelegt und dann sieht man, wo ist mehr Hitze. Na, dann hast du nachher ein Bild, wo es an der Stelle tatsächlich irgendwie rot, gelb, weiß wird, also eine Hitze quasi dargestellt wird. Und dann gibt es, also da haben die also diese Heatmaps gemacht mit Eye-Tracking von einer Studiengruppe. Und dann haben sie eine zweite Heatmap für die Bilder machen lassen per Mechanical Turk. Das ist hier Amazon, kannst du so Aufgaben vergeben, die dann irgendwelche Leute gegen Geld
so
machen.
Ja, genau, so Clickworker, irgendwas ist das, ne?
Also
genau,
so typischerweise Anwendung für sowas, Bilderkennung, wo sind, das machst du ja heute, wenn du manche Captures machst schon, sind die Verkehrszeichen in diesem Bild und so, genau.
Bis ich wo dann irgendwann ich mal gelesen habe, naja, denk mal drüber nach, was du da machst, du trainierst nämlich selbstfahrende Autos.
Natürlich tust du das. Da gab es doch kürzlich einen tollen.
Krass. Also ich hatte so ein Future-Gefühl. ich bin in der Zukunft beteiligt.
Pass auf, da gab es kürzlich einen XKCD, du kennst diese Comics, wo genau das thematisiert wurde. Und zwar siehst du genau dieses, klicken Sie da, wo die Verkehrszeichen sind.
Ja.
Und dann stand drunter in Klammer, machen Sie bitte schnell. Unser selbstfahrendes Auto ist schon fast an der Kreuzung.
Ja.
Also Echtzeit, ja, ne?
Stimmt. Ja.
Wird das nicht so sein, aber aber natürlich machst du das. Also gut, sie haben also per Mechanical Turk auch eine Heatmap anlegen lassen, und zwar
Warum sollte man das nicht so machen? Ich meine, wir haben doch jetzt alle die, Entschuldigung, ich, mein Gehirn ist heute etwas langsamer, weil wir kriegen doch jetzt überall 5G-Internet, weil sonst die autonomen Autos nicht fahren können, sagt die Bundesregierung.
Hat die immer. Bundeskanzlerin gesagt, ja.
Das ist immer so, wo ich immer denke, die sind doch autonom, weil sie kein Internet brauchen, dachte ich. Aber vielleicht ist es genau das, und dann haben wir endlich wieder Arbeit für uns alle. Vollbeschäftigung.
Genau. Klicken Sie bitte jetzt auf den
autonome Autos.
Klicken Sie jetzt auf den Fußgänger.
So, ja, weiter, ja.
Also, zweite Heatmap, wieder auf die gleichen Bilder, und zwar zum Thema Bedeutung. Was ist im Bild wichtig? Also die Person, der volle Schreibtisch gegenüber des Lernzimmers oder oder. Und dann haben sie die beiden mal übereinander gelegt. Und jetzt würdest du davon ausgehen, also diese Saliency, diese Herausragendheit, dieser Magnetismus von verschiedenen Sachen über Helligkeit, Kontrast und so weiter, kann man messen. Also da, wo viel Kontrast ist, das kann man irgendwie rausmessen. Da, wo viel Helligkeit ist, kann man rausmessen. Und das haben sie festgestellt, dass da, wo zuerst hingeguckt wird im Bild, bei vielen Leuten eben nicht unbedingt diese glitzernden Ecken sind, sondern tatsächlich die Ecken, wo Bedeutung liegt. Das heißt, dass diese Theorie, dass da hinten das helle Fenster links hinten im Bild den Betrachter da erstmal voll hinzieht, gar nicht so dramatisch ist, wie man das bisher gedacht hat. Mhm. Das heißt, die Bedeutung im Bild, also da, wo es wichtig ist, selbst wenn das nicht im Hellen ist und selbst wenn das nicht auf Anhieb irgendwie massiv raussticht, ist nicht so dramatisch, wie man das, wie das viele gedacht haben.
Was
bedeutet das?
Nicht, was bedeutet das, sondern wenn es da, wo es glitzert, doch gar nicht so wichtig ist, so verstehe ich das, ne? Wo es glitzert, ist es nicht so wichtig. Oder wo es glitzert, ist es weniger wichtig, als wir bisher gedacht haben, dass es wichtig ist. So.
Vor allem, wo es glitzert, ist nicht unbedingt das, wo wir zuerst hinschauen. Darum geht es da, glaube ich.
Okay. Aber wo schauen
wichtig
wir dann zuerst
hin? Wichtig ist das schon. Da, wo Bedeutung liegt im Bild.
Okay, und wenn die Bedeutung glitzert, gucken wir erst recht hin.
Natürlich, das schon. Das funktioniert wahrscheinlich weiterhin genauso.
Das heißt, wir gucken viel stärker inhaltlich als formal.
Richtig.
Yo.
Und das ist für manche eine Überraschung. Dieses Hoppla.
Ja.
Das war mir nicht
ganz
klar.
Hast du einen Link dazu?
Habe ich, den werfe ich dir auch mal kurz auf hier, Message-Dings.
Dankeschön.
Das ist nicht uninteressant, und da werden manche ihre Bücher umschreiben müssen. Was natürlich nicht bedeutet, dass dieses helle Fenster da links hinten oder die rote Winterjacke, die im Bokeh irgendwie vom Rest des Bildes ablenkt, nicht ablenkend sind. Das heißt das nicht. Also die Sachen sind nach wie vor da und werden Aufmerksamkeit wollen, aber dieses, wie erfasse ich das Bild, geht tatsächlich offensichtlich oder anscheinend nach der Studie der University of California nach dem Inhalt und weniger nach der formalen Ausprägung des Bildes.
Krass.
Interessant, oder?
Ja, absolut. Ja.
Tja. Dann habe ich noch was. Last but not least. Kennst du DxO Mark?
Nee.
Das ist kein Typ, der mit Vornamen
DxO Mark.
Der kleine Holger. Nein, sondern das ist ein Benchmarker.
Ja.
Das ist eine Firma, die macht Benchmarking. Mhm. Und zwar von unter anderem Kameras und Objektiven.
Okay.
Also die testen die Dinger, die testen die auch mit Sicherheit recht wissenschaftlich, und am Schluss fällt da eine irgendwie geartete Zahl raus.
Und dann, diese Zahl kannst du dann nehmen, um es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Das wird genauso gemacht. Und das ist natürlich super, weil dann kannst du tolle Listen machen und sagen, das Produkt hat mehr DxO-Mark als das Produkt. Und das machen die für Smartphone-Kameras, und das machen die für Spiegelreflex und Spiegellose und für Objektive und so weiter.
Ja.
Naja, aber Benchmarking ist natürlich generell ein Problem, weil Benchmarks, so erinnerst dich vielleicht an die Zeiten, wo man noch auf dem PC gespielt hat und die Grafikbenchmarks, und dann wurden die Grafikkarten halt so gemacht, dass die genau auf die Benchmarks passen.
Mhm. Nee, erinnere ich mich nicht dran, weil ich nie gespielt habe.
Okay, aber so aus den Bastelzeiten, das war tatsächlich dieses, dann ist irgendwie Nvidia wieder weiter vorne, weil die irgendwie den Benchmark besser können als die anderen, aber das hatte nicht immer was mit Real World Performance zu tun, sondern die waren halt optimiert auf den Benchmark. Und in dem Moment, wo du weißt, wie so ein Benchmark funktioniert, bist du natürlich auch besser in der Lage, damit zu spielen. Also klassisch VW-Diesel-Skandal, ne? Die wissen, wie der Benchmark, also das Testen funktioniert, und dann arbeiten die drumrum quasi. Mhm. Naja, auf jeden Fall gab's jetzt kürzlich ein Video von Marques Brownlee, der ist auch bekannt als MKBHD, der hat einen großen YouTube-Kanal, so mit Equipment Gear Reviews und so Zeug, Techniktests. Und der hat eben über diesen DxO-Mark geredet, den viele, also viele technisch angehauchten Zuhörerinnen und Zuhörer werden den kennen. Aha. Das ist der hier, der die was weiß ich, die Nikon D850 hat einen DxO-Mark von 100.
Und hab die ich noch nie gehört, aber ja.
Und okay, die 5D Mark IV hat einen DxO-Mark von 91. Und dann kommt die Red Epic Dragon und hat einen DxO-Mark von 101.
Ja.
Und dann gehen schon die ersten Augenbrauen hoch. Moment mal, wie? Ja, es ist kein Prozentwert, sondern es ist halt eine fortlaufende Zahl. Das wird aber bisher nirgendwo so richtig deutlich gesagt. Also plötzlich sagen die Leute, hoppla, da gibt's jetzt schon eine Kamera, die kann 116. Egal. Also Problem mit Benchmarks sind natürlich, dass das eine eingedampfte Zahl ist von ganz vielen verschiedenen Parametern. Und DxO testet sehr wissenschaftlich. Da gehe ich davon aus, dass die da keinen Schmuh machen. Aber diese Zahl ist natürlich ein Komposit aus vielen anderen Dingen. Mhm. Also du hast, je nachdem, was da getestet wird, werden halt andere Faktoren mit reingenommen. Wenn du dir die Kamera-Benchmarks dort anschaust, dann ist das ein Komposit von drei Werten. Mhm. Farbtiefe, dynamischer Umfang und Low-Light ISO. Also niedere, wenig Licht, genau. ISO. Drei Werte. Und daraus wird dann diese Zahl und damit geht dann die Presse los und sagt, die so und so ist besser als die so und so. Mhm. Das ist natürlich Kappes. Also da ist nichts drin über Handling oder über Batterielaufzeit.
Genau, das
oder
ist
über,
ja sowieso. Ja.
Über Wasserdichtheit und keine Ahnung. Was kann man sich eine Million verschiedene Parameter ausdenken, die man da noch in irgendeiner Form reintun wollte. Aber sowas natürlich von der Presse natürlich nicht verwendet.
Ja.
Sondern die Werte, das ist simpel, ne?
Ja,
eine
die,
Zahl.
Die wissen es ja, genau. Das ist ja, deswegen macht man es ja. Also das, genau deswegen werden solche Zahlen ja auch nur produziert.
Das andere, was da problematisch ist aus meiner Sicht, ist, und nicht nur aus meiner Sicht, ist, dass die Gewichtung dieser Anteile ja irgendwie geschieht. Zwar immer gleich, aber das ist eine Gewichtung, die halt für den einen oder für den anderen völlig irrelevant ist. Mhm. Also Farbtiefe ist vielleicht für einen Porträtfotografen wichtig, aber für den Landschaftsfotografen gar nicht. Ja. So als blödes Beispiel. Ja. Es gibt also insofern, diese Gewichtung, die da drin steckt, die mag für dich komplett irrelevant sein.
Und ich sehe sie aber nicht.
Ja, du siehst sie, wenn du ganz tief reingehst. Ja,
klar,
irgendwo haben sie das schon beschrieben, aber so bei der einzelnen Zahl siehst du die halt
ja,
nicht.
Also in dem Moment, wo ich die Zahl, genau, ja.
Genau, dann geht's noch weiter. Dann schaust du mal rein, hier Farbtiefe. Dann guckst du mal, klickst du mal auf die Beschreibung. Was ist denn das für ein Wert? Wie wird der ermittelt und so weiter? Und ja, das Wie, das stelle ich nicht in Frage. Das machen die sicher sauber. Aber dann steht da, dass da ein Wert von X schon verdammt gut ist und ein Wert von Y, also ne, und dann guckst du und alle, die guten sind, egal ob die jetzt DxO-Mark von 91 oder von 100 oder von 110 haben, sind halt alle schon verdammt gut. Das heißt, du wirst die Unterschiede zwischen recht großen Auslenkungen gar nicht sehen.
Ja.
Also ist der damit auch schon nicht relevant. Aber jetzt kommen wir zu einem Ding, was mich am meisten geschockt hat, und zwar hat dieser MKBHD darauf hingewiesen, dass DxO nicht nur ein Benchmarker ist. Nein, die machen auch Consulting. Das heißt, die Hersteller der Geräte können sich gegen Geld von dieser Firma beraten lassen,
ja,
wie sie denn ihre Geräte verbessern können.
Und auf wundersame Weise ist die Geräteverbesserung immer so, dass
der DxO-Markt, dass sie sich dann äußert im DxO-Markt, ja, natürlich. Und spätestens bei dieser Information,
das Ding ist kaputt.
Ist es völlig klar, dass das Ding einfach nur kaputt ist und ja, dass es völlig irrelevant ist, was da drin steht, weil ja, das ist so, wie wenn du eine Waschmaschine baust und dann zum Stiftung Warentest gehst und dich von denen gegen teuer Kohle beraten lässt, wie du einen höheren Schleuderwert kriegst.
Ja. Das, ja. Und selbst wenn es mit rechten Dingen zugehen sollte, wie kann ich wissen, dass es mit rechten Dingen zugeht? Weil es sieht ja so aus, als wäre da Korruption.
Ja gut, das ist also das klassische ist ja, Problem in dem Moment, wo Geld fließt.
Ja klar, das ist das klassische
fließt,
Problem. Aber man kann es, man ja, könnte es ja auch anders machen. Man könnte ja auch sagen, okay, ja, wir machen die Beraterei zum Beispiel nicht. Oder wir versuchen da, weiß ich nicht, eine transparente Trennung vorzunehmen.
Ja.
Na, aber wenn dann irgendein YouTuber dahinter kommen muss, dass es so ist und das nicht von vornherein transparent ist, dann kannst du auch davon ausgehen, dass es da müffelt.
Ja. Mhm. Warte mal, jetzt habe ich dir gerade noch einen falschen Link geschickt. Ist egal, ich schicke dir nachher noch einen Link dazu. Nee, der Link, den du hast, ist okay. Also, passt alles. Es ist halt eine komische Geschichte.
Ja.
Man sollte da mal einfach, also eigentlich ist das nur so ein kleiner Hinweis, weil wundern tut's mich nicht wirklich, aber so ein kleiner Hinweis an alle, die religiös diesen Benchmarks folgen, die sind nicht viel wert. Nicht wirklich. So. Jetzt kommen wir aber zu den Fragen.
Wir
antworten, ihr fragt oder umgekehrt. Die Vrindfragen.
Die Vrindfragen, wo sind sie denn? Da sind sie. Ah, jetzt habe ich sie.
Nee, genau, wir haben nämlich immer noch einige da. Wir brauchen aber dann bald auch wieder neue.
Wir brauchen bald wieder neue, sonst haben wir nichts mehr, worüber wir reden können.
Genau, dann wird es uns hier langweilig. Habt ihr Fragen, dann schickt sie, legt sie ab auf tfttf.com/Vrindfragen.
Oder klickt den Link, den ihr in den Shownotes zur Sendung findet auf
Vrind.de. Ich sag die Links immer ganz gerne in der Sendung, weil viele das klicken, das sind schon irgendwie, oder sind unterwegs und dann geht das nicht und so.
Das stimmt. Ist egal. Aber dann, wenn sie unterwegs sind und das nicht geht, dann ist das ja meistens, weil sie Auto fahren. Und dann TFTTF, bei voller Fahrt auf der Autobahn tfttf.com eingeben, ist glaube ich gar nicht
Nein,
so einfach.
Nein, tut das nicht. lass uns Fragen beantworten. Wir versuchen das mal.
Der Thomas fragt, der Autofokus meiner Kamera, eine 100D, stellt auf irgendeinen Bereich in meinem Motiv scharf, aber nicht unbedingt auf das, was ich möchte. Habt ihr eine Idee oder einen Workaround, wie ich den Autofokus besser in den Griff bekomme? Mit manuellem Fokus bin ich zu langsam, gerade wenn ich Kinder fotografiere.
Ja, naja, Kinder Spotmessung. Ist echt ein Problem. Naja, Spotmessung ist für Belichtung. Du meinst jetzt Fokuspunkt auf einen Fokuspunkt setzen.
Ja.
Genau. Geht also
das,
du setzt.
Das geht, ne? Ja.
Das geht. Du kannst dir, also Kamera wählt normalerweise im weitestgehend nach Gutdünken aus, unter welchem Fokuspunkt sie scharf stellt.
Ich glaube, die hat insgesamt 9, auf die sie guckt, oder?
Ist unterschiedlich. Kommt ganz auf die Kamera an. Ja. Also die 100D, was weiß ich gar nicht, wie sie hat, ist auch nicht so wichtig. Die 100D fokussiert auf jeden Fall dahin, wo sie glaubt, dass es okay wäre. Das, je nach Einstellung kann das möglicherweise auch eine Gesichtserkennung sein. Das kann aber auch ganz einfach ein Punkt sein, der möglichst nah ist, also wenn was drunter ist, was der Kamera am nächsten ist, wird da manchmal scharf gestellt. Und dann bist du einfach nicht, es ist einfach nicht cool, weil er zu oft daneben liegt. Mhm. Das heißt, an der Stelle tatsächlich würde ich versuchen, mal einen Fokuspunkt zu nutzen. Also den mittleren, das ist der in der Regel der beste bei 100D, das ist wahrscheinlich der beste. Der, und da musst du halt mit der Kamera dahin zielen. Oder
ja, und dann halt den Auslöser leicht gedrückt halten und ne, hast du dann so deinen Fokuslock.
Oder du versuchst das mal mit der Einstellung für Gesichtserkennung, wobei die, glaube ich, im Video hauptsächlich funktioniert bei der 100D. Dann geht halt auf Gesichter und das ist natürlich bei Kindern wahrscheinlich da, wo du scharf haben möchtest. Mhm. Und falls du das schon hast, falls du die Kamera schon auf einen Fokuspunkt gestellt hast und das immer noch nicht richtig tut, diese Fokuspunkte haben eine gewisse Ausdehnung. Und das schlägt sich, also der Kamerapreis schlägt sich da nieder. Teure Kameras haben in der Regel auch kleinere Fokuspunkte.
Ach so,
das heißt, dieses Pünktchen auf deinem Display kann möglicherweise eben so viel sein, dass er da innerhalb dieses Punktes noch irgendwie nach was sucht. Der geht nach Kontrast.
Weil da zwei Dinge zu dicht nebeneinander sind. An denen
also der Klassiker ist, du fokussierst aufs Auge bei einem Porträt und die Person hat eine Brille an und danach ist das Brillengestell scharf und das Auge nicht ganz. Weil da mehr Kontrast ist. Das wäre so ein Klassiker. Wenn das ist, dann wirst du wahrscheinlich doch ein bisschen von Hand nachhelfen müssen. Na gut.
Jens fragt zum Thema analoge Kameras. Es gibt relativ günstig ehemalige Spitzenkameras aus den 90ern. Von denen haben aber einige das Problem, dass ihre Gummierungen am Griff für besseren Grip schmierig oder klebrig werden und sich auflösen. Ja, kenne ich. Gibt es dafür eine praktikable Lösung? Lenkerband,
Was?
Lenkerband, aber
Lenkerband vom gut, also das Ding ist, die Kameras sind beklebt mit was, also da ist außen auf das Gehäuse, auf das Metall- oder Plastikgehäuse ist halt nochmal diese Gummierung drauf geklebt oder bei älteren Kameras auch Belederung, ne, das sind
Leder. Belederung.
Ja. Die Belederung ist ein tolles Wort. Das ist eines meiner Lieblingswörter aus dem Kamerasektor. Belederung. Und diese Gummis, die hatten halt damals teilweise noch nicht so die Langzeiterfahrungen und dann manchmal auch je nach Umgebung, in der die Kamera gelagert ist, kann das dann so klebrig werden, das passiert, oder tatsächlich auch schmierig werden. Ich hatte mal so eine alte Minolta irgendwas, die war so kaputt, dass ich dann die Kamera, die habe ich dann auch geschenkt bekommen, die war auch nicht mehr viel wert, die habe ich dann weggeworfen.
Ach du Schande.
Ich habe an manchen anderen Stellen habe ich es geschafft, das mit Orangenöl hinzubekommen. Mhm. Und zwar ist Orangenöl für mich die Geheimwaffe, wenn ich zum Beispiel auf irgendwas so nach dem Abziehen von einem Aufkleber noch so Kleberreste drauf habe, die man dann nicht abkriegt. An einer kleinen Stelle testen, aber Orangenöl ist ein geiles Reinigungsmittel. Das kannst du bei Amazon bestellen und sonst was. Also Orangenöl ist nicht nur für die Kosmetik, sondern es ist ein Reinigungsmittel. Mhm. Und das ist richtig gut. Aber wie gesagt, an kleinen Stelle testen, nicht, dass sich das irgendwie das kaputt geht. Damit habe ich tatsächlich so klebrige, schmierige Gummis auch schon wieder okay bekommen, also eine Schicht abgenommen damit. Ansonsten reißt das ab und beleder sie neu. Ne? Also klebt dir selber was drauf oder lass sie beim, wenn es sich lohnt, tatsächlich bei einem Reparaturservice neu bekleben.
Und da ist dann auch egal, was für Orangenöl oder wie?
Ich muss jetzt gerade mal hier mal, schauen wir doch mal. Orangenöl, also wir haben hier so ein halb Liter Kanister davon.
Okay.
Also nicht so kleine 50 Milliliter ätherische Öle für die Duftlampe, wobei das wahrscheinlich auch geht. Hier Biofair Orangenöl, Orangenschalenöl, 100% Naturrein, kaltgepresst, 1 Liter 45,99. Das hält dann auch irgendwie 100 Jahre. Also bei uns steht das schon seit ewigen Zeiten im Schrank und wird immer wieder rausgeholt. Ich würde mal Orangenöl Reiniger. Naja, das sind dann so Reinigerkonzentrate, die das nur so in ein bisschen drin haben.
Verstehe.
Also 100% Orangenöl gibt's und ist auch in kleineren Mengen nicht so rasend teuer.
Gut. Nehmen wir das.
Und hinterher riecht die Kamera toll.
Das ist, stimmt. Das ist ja echt, wie nennt man das? Win-win. So. Marius schreibt, ich war vor kurzem auf einer langen Zugreise durch Kanada. Beim Fotografieren aus dem Zug raus gibt's viele Probleme, die mir auffielen. Spiegelungen der Kleidung, Menschen im Fenster, seitliche Bewegung des Zuges, wo das Nahe schnell vorbeizieht und das Weite langsam. Die kurze Reaktionszeit, Fensterfehler oder Dreck. Beispiel, Adler sitzt auf einem Baum, 7 Meter entfernt, Adler halb verwischt. Was wären Tipps, um bessere Fotos in so einem Umfeld zu machen?
Marius ist jetzt sehr glücklich, weil der hat sich seit 2 Sendungen schon beschwert, dass seine Frage nicht drankommt. Ja, die gehen nach der Reihenfolge, wir hatten so viele. Also Glas, natürlich Problem, durch Glas schießen immer das Problem, da hast du Reflexionen. Das kriegst du weg, indem du ganz nah ans Glas rangehst. Ja, also ich gehe da tatsächlich mit einer Streulichtblende so auf Kontakt aufsetzen, im Glas. Ja. Und
aufsetzen ist cool.
Ansonsten ein schwarzes Tuch drum, schwarzes T-Shirt drum wickeln.
Gummimuffe aus dem Baumarkt, ja. Die ist auch ganz hübsch. Also mit der Gummimuffe aufsetzen ist eigentlich auch
ist ganz dann total geil. Unauffällig im Zug, aber okay.
Ja, aber das ist halt überhaupt, um so Reflexionen wegzukriegen. Also es gibt, das hast du häufig in so Ausstellungen oder sowas, dass
richtig.
Du Glaskästen hast, wo irgendwas drin ist und dieses Glas ist halt so dick, dass du praktisch nicht durchfotografieren kannst, ohne irgendwelche Reflexe da drauf zu haben. Und wenn du dann mit einer Gummimuffe aufsetzt, geht es echt sehr gut.
Ich habe mal eine Geschichte gelesen über einen Fotografen, der in einem Museum fotografiert hat. Also so ein Museum mit vielen Glaskästen. Der hat da die Aufgabe gehabt, dort Fotos zu machen.
Ja.
Und was hat der gemacht? Das größte Problem ist da, dass du und die Kamera irgendwo drin sind. Und der hat sich dann tatsächlich für diese Fotosession, Kamera ist schwarz, Stativ ist schwarz, das sieht man da nicht unbedingt. Und dann hat er sich selber schwarze Klamotten angezogen und eine schwarze Skimaske, genau.
Ja.
Damit er dann, wenn eine Reflexion ist, möglichst wenig in dem Bild vorkommt. Nicht schlecht. Naja, und dann für die Sachen hier, seitliche Verschiebungen und die schnell, kriegst du halt nur mit kürzeren Belichtungszeiten hin. Die Kameras, das ist so eine Situation, wo dir dann deine Bildstabilisierung nur sehr bedingt hilft, weil der Bildstabilisator in der Linse, der verringert zwar deine Bewegungen, so die du im Stillstehen mit der Hand in der Kamera hast, aber das Subjekt, wenn sich das schnell bewegt, bringt das gar nichts. Dann ist es immer noch, als wenn der Adler in 7 Meter Entfernung auf dem Baum sitzt und du fährst da mit 180 km/h dran vorbei, dann wirst du schon sehr kurz belichten müssen, dass das noch einigermaßen scharf ist. Tja.
Was ja auch immer ganz schön ist, wenn du aus dem Zug raus fotografierst, halt vor allen Dingen mit dem Smartphone aus dem fahrenden Zug fotografierst, dass alles schräg wird.
Das ist dann der Rolling Shutter. Da hast du dann
Rolling Shutter nennt man es, okay.
Genau, du hast das Problem bei wie ist es bei hauptsächlich CMOS-Sensoren und da auch hauptsächlich im Videomodus, dass das Bild zeilenweise abgetastet wird.
Ah, okay, und verstehe. Und das Haus
also,
geht so schnell vorbei, dass es in der nächsten Zeile schon zu weit
woanders ist. Ne? Dann hast du diagonale Häuser, diagonale, wenn Bus vorbeigeht, der fährt einen diagonalen Bus. Und das kann dir bei einer Kamera, wenn die einen Vorhang hat, der mit einer kurzen Belichtungszeit dann eben nur noch so einen Streifen übers Bild zieht, genauso passieren.
Ja.
Diagonal.
Und den Dreck, den Dreck auf dem Fenster, auf dem Zugfenster kriegt man im Übrigen
auch
weg. Durch Nähe, genau.
Durch Nähe, also das ist auch ans Fenster rangehen.
So wie
dann,
Kratzer in der Linse, merkst
genau.
du auch nicht.
Ja. Also möglichst nah rangehen, vielleicht noch ein Putztuch dabei haben. Also Gummimuffe, Putztuch und nah rangehen.
Hm. Bruno fragt, wie funktioniert der moderne Fotoabzug? Wie ist der Ablauf? Wird noch immer Fotopapier belichtet? Erstellt man ein digitales Negativ dafür? Wie ist der Ablauf im Vergleich zum analogen Prozess? Film, Belichtung, Negativentwicklung, Belichtung, Fotopapier?
Ja, das haben wir ja in Berlin gesehen. Also es wird teilweise tatsächlich noch mit diesen Minilabs auf echtes Fotopapier ausbelichtet. Das sind dann oft so Laserausbelichtungen, beziehungsweise das sind Ausbelichtungen mit irgendeiner Lichtquelle, weiß ich nicht genau was, aber es gibt dann auch Laserausbelichtungen auf Fotopapier und zwar in groß. Da könnte man mal googeln, die Lambda-Belichter. Lambda ist, glaube ich, eine Firma, die so Großbelichter macht, die auch heute noch ziemlich zum Einsatz kommen. Und für kleinere Mengen so ein Thermotransferdruck, der sehr, sehr dem abgezogenen Foto ähnelt zumindest.
Ja, und sonst haben wir eben auch schon Thermosublimationsdruck, ne?
Das ist, der Thermotransfer ist das gleiche im Prinzip.
Ach so, okay.
Ist nur ein anderes Wort dafür.
Verstehe. Nick fragt, seit etwa 8 Monaten fotografiere ich mit der Sony Alpha 6000 und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Die sogenannte Street Photography ist der Grund, warum ich überhaupt fotografiere. Wenn ich ein interessantes Motiv sehe, muss es in der Regel schnell gehen. Daher fotografiere ich meistens mit dem intelligenten Autofokus. Besonders gerne mag ich Silhouetten von Menschen als Motiv. Die intelligente Automatik sorgt aber häufig dafür, dass es nicht klappt. Gibt es einen Trick, um Silhouetten gut darzustellen?
Ich glaube, der Term Intelligenz in dem Zusammenhang von Automatik ist mir das sehr, sehr suspekt.
Ich habe das noch nie benutzt, ehrlich gesagt.
Ja.
Also es gibt ein A und ein IA. Und dieses IA mache ich immer nicht, weil ich denke, nee.
Also die intelligente Automatik, ich meine, im konkreten Fall weiß ich nicht, was die tut, aber generell versucht die natürlich rauszukriegen, was ist da auf dem Bild und dann schaut sie nach, was hier einprogrammiert wurde für diese Situation. Also zum Beispiel sieht die, oh, da ist ganz schnell Bewegung, das könnte Sport sein, das muss ich einfrieren. Dann gehe ich mal potenziell eher auf kürzere Belichtungszeiten. Oder da ist eine Person vor einem hellen Hintergrund. Der Fotograf will höchstwahrscheinlich keine Silhouette. Ich mache das mal heller, dass man die Person gut sieht. Ja, und jetzt hast du genau das Problem. Sagt die ich mache hier ganz, ganz große Luftkommas. Die intelligente Automatik.
Zentrale Intelligenzagentur.
Genau. Sagt, das ist eine Silhouette, das ist nicht gut, da muss ich heller machen. Und schon hat er genau das gemacht, was du nicht willst. In dem Fall wirst du, wenn der konsistent immer diese Silhouetten zu hell darstellt, kannst du versuchen, wenn deine Kamera das zulässt, da zum Beispiel mit einer Belichtungskorrektur gegenzuwirken, also zu sagen, mach du mal deinen intelligenten Scheiß, aber mach noch 2 Blenden weiter unten, mach's dunkler. Und wenn das nicht klappt, dann wirst du nicht drum rumkommen, dich vielleicht mit dem Thema Belichtung mal etwas zu beschäftigen.
Vor allen Dingen, wenn es schnell gehen soll, das ist vielleicht die Frage.
Also wenn es schnell gehen soll im Street-Bereich, da fotografiere ich ganz oft tatsächlich manueller Belichtung.
Ja, ich wollte gerade sagen, ob da die Alpha 6000 die richtige Kamera ist, weiß ich jetzt gar nicht. Also weil eigentlich willst du ja, wenn du schnell Street machen willst, du willst ja schnell ziehen und aus der Hüfte schießen im Idealfall und nicht noch groß gucken, scharf stellen und sonst was.
Aber dann, wie gesagt, ne, dann hast du halt
lieber ein lichtstarkes Objektiv, wo du wirklich Blende und Belichtungszeit komplett kontrollieren kannst und da dann einfach, wenn ich sowas mache, versuche ich das über die Tiefenschärfe zu machen. Ich sage, ich nehme einfach eine kleinstmögliche Blende für die gegebenen Lichtverhältnisse.
Die du noch in der Hand gut halten kannst.
Die ich noch aus der Hand gut schießen kann. Dann habe ich so, im Idealfall habe ich dann ab 1,50 Meter bis unendlich oder sowas scharf und kann wirklich aus der Hüfte schießen. Das ist so, wie ich mir da behelfe. Und das kann ich eigentlich nur mit einer einzigen Kamera, kriege ich das gut hin. Und das ist die Fuji, also meine Fuji.
Ja, also dazu gehört A, so ein bisschen was über das Thema Belichtung zu lernen und B, gehört natürlich dazu, dass man die Kamera, die man da hat, auch tatsächlich gut kennt und weiß, wie die in welcher Situation was tut und wie man da vielleicht gegensteuern kann. Ja, also eine Patentlösung, so eine Patentlösung, ich drück auf den Knopf und dann ist das so,
gibt's leider
kann ich
nicht.
Dir leider nicht liefern.
Noch eine Sony Alpha 6000. Tobi hat eine mit 35er Festbrennweite. Wenn ich damit ohne Fotostacking durchgängig scharfe Landschaftsaufnahmen machen möchte, muss ich die hyperfokale Distanz berücksichtigen. Danke an dieser Stelle für das Wissen aus eurem Podcast. Bei einer noch scharfen Blende von 11 wären das ca. 5,50 Meter. Bedeutet das, ich muss bei dieser Entfernung zuerst, falls kein geeignetes Objekt vorhanden ist, auf den Boden fokussieren, Fokus Mitte, und danach die Kamera hochziehen? Einfach auf die Landschaft halten geht wohl nicht, da der Fokus sonst zu weit nach hinten in Richtung Horizont rutscht. Gibt es noch einen Trick? Mit jeder Kompaktkamera und kleinem Sensor reicht einfaches Draufhalten und Abdrücken.
Ja, also das die Frage ist...
Die erste Frage ist von mir. Was ist Fotostacking?
Fotostacking ist Fokusstacking, das ist Schärfestacking. So. Also du hast mehrere Schärfen, Bilder, eins was vorne, eins was in der Mitte, eins was hinten scharf ist und dazwischen auch noch. Und dann gibt es Software, die dir das zusammenrechnet. Ist bei Landschaften schwierig, weil wenn die sich bewegen, also wenn ein Windchen weht, hast du da schon möglicherweise Probleme, dass die sich ordentlich zusammenrechnen lassen. Und die Frage ist eigentlich, wie fokussiert er mit seiner Kamera auf einen bestimmten Abstand, in dem Fall 5,5 Meter. Weil die modernen Autofokus-Dingens, die haben ja keine Schärfeskala mehr oder keine Skala mehr. Und ja, denn die Alpha 6000 hat einen APS-C-Sensor und das heißt, er ist relativ groß und je größer der Sensor, desto weniger Schärfentiefe. Und das bedeutet im Resultat, dass Landschaftsfotografie mit solchen Kameras tatsächlich ein bisschen schwieriger sein könnte. Also wenn du alles von vorne bis hinten scharf haben willst und wenn du sagst, naja, mit jeder Kompaktkamera und kleinem Sensor reicht einfaches Draufhalten und Abdrücken, genau, weil die kleinen Sensoren halt alles scharf machen.
Ja.
Das heißt, du wirst, wenn du das mit dieser Hyperfokaldistanz machen möchtest und dann eben genau den Fokus auf 5,50 Meter brauchst, damit das stimmt, das hast du dir wahrscheinlich mit online irgendwie errechnet durch eine App oder so, dann bleibt dir natürlich nichts anderes übrig als, also entweder hast du ein Objektiv, was das kann, also wo du gucken kannst, sagen kannst, ja, das sind 5,50 Meter oder wo du es möglicherweise tatsächlich manuell einstellen kannst darauf, oder du findest halt ein Ersatzobjekt in ähnlicher Entfernung, fokussierst da drauf, schältst dann den Autofokus ab und dann hast du auch die 5,50. Das würde ich machen, also ein Ersatzobjekt zum Fokussieren. Ja.
Peter fragt, habt ihr eine Empfehlung für einen möglichst günstigen Scanner für Kleinbild Schwarz-Weiß-Negative? Die Auflösung sollte auch für Ausdrucke vielleicht bis maximal A2 ausreichend sein. Und braucht man dann auch spezielle Software? Naja, die Empfehlung mit der Röhre zum auf die DSLR draufzuschrauben, habe ich eben erzählt. Ja. Das finde ich großartig. Das ist halt eine günstige Lösung. Wenn du nur nur Kleinbild machst, sitzt das.
Ja.
Und der Scanner, ansonsten, der Flachbettscanner macht's auch nicht besser.
Nee, der macht sich besser. Und wenn du jetzt mal so einen Epson V600 anschaust, den gibt's ab 270 Euro ungefähr, der einen Kleinbildstreifen kann oder sogar zwei nebeneinander? Weiß ich gar nicht genau. Der kann Mittelformat kann zwei auf jeden Fall. Müsste er dann zwei können, genau. Ja, dann bist du bei 270 Euro, kriegst aber dann vielleicht nur 5 bis 7 Megapixel realistisch aus dem Kleinbild raus, ist also nicht viel. Wobei für A2 müsste das theoretisch noch reichen. Es gibt dann so einen Epson V800, der kann dann 4 Streifen nebeneinander.
Kostet auch direkt einen Tausender oder was?
Nee, 500-600 Euro, sowas. Okay. Der macht allerdings auch nicht viel mehr Auflösung als der V600. Also nicht deutlich mehr zumindest. Da gibt's von Reflektor zum Beispiel den RPS 10, glaube ich, ist aktuell für 560 Euro. Der kann ganze Streifen, Kleinbildstreifen scannen. Also richtig so rein, dann lass mal laufen. So im Automatikmodus.
Hast du gerade 10.000 Euro gesagt?
560.
Ach, 560.
Reflektor RPS 10.
Ach so, okay. Mein Hirn hatte einen Aussetzer anscheinend.
Oder ich habe verschliffen gesprochen.
10.560 Euro, genau.
10.560 Euro, genau. Ist total günstig. Hallo, Peter wollte günstig. Nee, ansonsten, wie Holger sagt, abfotografieren. Und zwar, wenn du nicht mal dir diese Röhre kaufen möchtest, pack die Kamera auf ein Stativ, pack da noch einen Zwischenring hinter das 50er, damit das näheren Fokusabstand zulässt und nimmt so eine Leuchtplatte für 20, 30 Euro, gibt's bei Amazon.
Die kostet 35 Euro, die billige für 20 ist nicht gut, weil die ist dotted. Das heißt, wenn du die einschaltest.
Die hat eine Struktur.
Genau, die hat eine Struktur und die Struktur leuchtet durch das Negativ hinten durch. Dann.
Nee, das ist dann nicht gut.
Ja, Wobei ich die, also das ist eine gute Lösung mit dieser Leuchtplatte, aber du hast auch da dann wieder so Umgebungsreflexe, wenn das Negativ da drauf liegt. Und du hast das Problem, dass wenn das Negativ ein bisschen gewölbt ist, willst du es irgendwie plan da drauf kriegen und dann musst du
der
noch
Trick
ein Scheibchen.
Ist, und, ja, der Trick ist, nimm dir eine schwarze Pappe, schneid das Loch aus, das genau übers Negativ passt und ja. Dann leg das unter dieses Ding, leg das drüber. Dann hast du was, was das nach unten drückt und was die Umgebungslichter von der Platte auch schon abhält.
Sehr gut.
Also eine Maske quasi.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ja, und beim Scannen, du, wir haben ja schon einen zweitägigen Workshop nur über Scannen gemacht.
Entsetzlich.
Allein die Tatsache, dass man übers Scannen einen zweitägigen Workshop machen kann und damit auch nur an der Oberfläche kratzt, sollte einem sagen, wie viel man sich mit dem Thema beschäftigen kann.
Ja.
Und teilweise auch muss.
Ja, aber die Leuchtplatte ist tatsächlich mit einer schwarzen Pappe oder vielleicht sogar sich irgendwie, wenn man, also in Berlin haben wir so einen Laden, der heißt Modulor. Da kriegst du so
zum Beispiel,
Bastelzeug, so, aber genau. Auch Hardcore-Bastelzeug, also Lochbleche und weiß der Geier was. Ja. Und von denen kannst du dir sicherlich sogar einen richtigen Kunststoffrahmen machen lassen, der auch schwer genug ist, jede Wölbung rauszudrücken.
Du kannst dir bei deren Tochter namens Formulor zuschneiden lassen per Laser.
Siehste.
Ich habe zwar mit denen kürzlich mal keine so schöne Erfahrung gemacht, aber das ist, glaube ich, ein Einzelfall gewesen.
Okay. Ja. Julia fragt, von wem ist der Intro-Sound-Titel? Vermutlich meint Julia die Titelmusik von Vrind, oder?
Ja.
Die hat Olli Kraus heißt er, der ist Sounddesigner, der hat mir die komponiert. Ja.
Also die ist kommt eine, cool. Also
ist eine Eigenkomposition. Also
diese Jungle-Sache gefällt mir sehr gut.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe schon über 700 Sendungen mittlerweile gemacht. Und ich hatte damals, als wir das Ding gebaut haben, oder er mir das gebaut hat, ich habe dann halt immer gesagt, hier, mach mal so drei Töne, lieber so. Und so, man popelt dann ja immer so ein bisschen rum. Und damals habe ich halt gesagt, ich hätte halt gerne ein Intro, das einen hohen Wiedererkennungswert hat, aber auch nach dem 100. Hören nicht nervt. Und mich nervt das jetzt nach dem 700. Hören immer noch nicht. Und das ist schon ein ganz gutes Zeichen.
Ja. Das ist cool.
Andreas schreibt, ich fotografiere viel aus einem Cockpit. Ach du, entschuldige mich kurz. Angeber! So. Was natürlich auch aus mir spricht, halt der pure Neid. Ich fotografiere viel aus einem Cockpit, wobei die relativ dicken und gebogenen Scheiben immer wieder zu Doppelbildern führen. Gibt es irgendwelche Techniken, Hardware, Nachbearbeitung, Magie, um dem entgegenzuwirken?
Ja, Magie.
Gummimuffe aufsetzen.
Naja, also folgendes. Ich bin ja auch schon ein paar Mal so auch in kleineren Flugzeugen gesessen. Mhm. Und die haben dann oft so Cockpit-Scheiben. Also ich glaube jetzt nicht, dass der hier irgendwie die großen Airliner fliegt, sondern das klingt mehr so bei gebogenen Cockpit-Scheiben so gebogenes Polycarbonat.
Ich glaube, ich weiß, wer das ist und er fliegt in sehr, sehr großen Höhen, sehr, sehr schnelle Maschinen.
Hm. Ah, okay, gut. Hm. Dann egal. Also das ist aber, ich vermute, das sind dann so gebogene, so spezielle Polycarbonat-Dinge, die halt einfach nicht für gute Optik gemacht sind. Hm. Also wenn du dir heute so einen Polycarbonat-Filter anschaust, der so ein Farbfilter oder sowas, die sind halt extrem parallel, da die beiden Seiten, damit dann auch tatsächlich dann mit dem Licht nicht viel passiert. Und wenn du so ein Cockpit hast, hat das halt erstmal andere Anforderungen, nämlich dich sicher zu halten, nicht zu zerspringen, wenn da stimmt, Luftdrücke kommen und sonst was.
Jetzt, wo du es sagst.
Scheiß
Cockpit, kann man überhaupt nicht rausfotografieren. Ja.
Naja, so, ja. Es gibt tatsächlich kleinere Maschinen, da kannst du das aufmachen, kannst du so Cabrio fliegen, aber fürs Fotografieren toll, nur ist es arschkalt. Aber nee, die sind natürlich nicht für gute Optik gemacht. Dann hast du das Problem der Reflexion, du hast konvexe Flächen. Das ist noch schlimmer, wenn das eben gebogen ist. Dann hast du nach innen quasi einen Hohlspiegel. Das heißt, da kommen dann irgendwelche Reflexionen, die dann da irgendwie. Also es ist auf jeden Fall nicht toll. Am besten fotografierst du natürlich durch so ein Ding senkrecht, also senkrecht zum Glas oder zum Polycarbonat.
Aber,
und gehst nah ran, genauso wie bei der Zugscheibe. Das heißt aber natürlich, du kannst so diagonal durchfotografieren, ist halt einfach, ist per se schwierig.
Aber wie fotografierst du parallel bei einer gebogenen Scheibe? Also du kriegst ja die.
Naja, wenn du durch eine gebogene Scheibe diagonal durchfotografierst, also schräg, dann ist es noch schlimmer.
Ja.
Und wenn du gerade durchfotografierst, dann ist die Biegung nicht mehr ganz so schlimm. Mhm. Da hast du einfach weniger Material, durch das du durch musst mit dem Licht. Und wenn er selber da irgendwie Pilot ist, dann muss er die Maschine halt so auf die Seite legen, dass das dann funktioniert. Das, ja, aber ja, also das Problem ist einfach, die Geometrie wird sehr verändert und das ist dann ganz besonders interessant. Also ich bin als Co-Pilot war ich nicht. Ich saß da auf dem, wie nennt sich das denn im Flugzeug?
Beifahrersitz?
Nein.
Passagiersitz,
genau. Neben dem Piloten gesessen in so einer kleinen Motormaschine. Beifliegersitz, genau, in so einer kleinen Motormaschine. Und das war genau das Problem. Siehst du dann von oben irgendwelche tollen Sachen, hier ein Atomkraftwerk, da irgendwas anderes. Und du fachst ein Bild und du hast ein langes Teleobjektiv drauf und hast die Stabilisierung, damit das dann von dem Gewackel nicht gestört wird. Und dann kommt da so ein Ding raus, was so wie so ein wie im Spiegelkabinett, weißt du, wo so Spiegel, wo du selber irgendwie kurz und lang rauskommst. So ähnlich kommen die Sachen dann auch raus.
Oder auch denkst, hätte ich aufs Smartphone nehmen können.
Ja. Also, was man da tun kann, viel, 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 viel schießen und dann die Bilder, die was geworden sind, raussuchen. Du kannst Geometrie in dem Bereich kaum noch nachbearbeiten. Hm. Tja, leider.
Dafür fotografiert er aus dem Cockpit. Stopp. Ich meine, es könnte schlimmer sein.
Übrigens, noch ein Ding, was er jetzt hier nicht genannt hat, aber ja, was natürlich auch ist, bei weiten Entfernungen hast du sehr geringe Kontraste. Du hast ja relativ viel Luft dazwischen und in dieser vielen Luft ist auch relativ viel sind Partikel und Zeug. Das kennst du, wenn du dir eine Landschaft anguckst und die Berge da hinten sind irgendwie nur noch so blau-grau. Da ist einfach zwischendrin ganz viel in der Luft, was da stört und was auch das Licht streut und so weiter. Und das hast du aus dem Cockpit nach unten ganz gewaltig. Da musst du am Ende natürlich sehr stark an den Kontrasten ziehen. Also Kontraste anheben. Da gibt's dann auch noch diesen Defogging-Modus manchmal. Und solche Tools können dir dabei helfen, sind fast notwendig bei solchen Bildern.
Letzte Frage. Danach
aus den Kommentaren.
Aus den Kommentaren. Ich filme ab und zu im semi-professionellen Bereich, schreibt Kai, und greife dabei immer mal wieder auf die Filmkameras der Firma Blackmagic zurück. Gerade die Cinema-Linie erstellt sehr, sehr flache Bilder mit einem sehr hohen Blendenstufenumfang, 13 F-Stops. So kann man aus den Bildern unglaublich viel beim Color Grading rausholen. Gibt es in der Fotografie da Ähnliches oder ist das nicht vergleichbar oder ist das mit RAW sogar vollständig abgedeckt? Also als Ergänzung eben nicht Blendenstufen, sondern der Blendenstufen-Gesamtumfang eines Bildes.
Also,
das war mir jetzt intellektuell ein bisschen überfrachtet.
Ich versuche das mal zu entribbeln. Also, er redet davon, dass es gibt bei diesen Cinema-Kameras, aber auch bei Spiegelreflexkameras, kann man manchmal so Profile einstellen, die ein sehr, sehr kontrastarmes Bild liefern. Das heißt, du hast hinter ein Bild, das sieht aus, als ob du es durch Nebel gefilmt hättest. Mhm. Und damit nutzt du, also was die Kameras eigentlich machen, sie liefern dir ein Bild, wenn du fotografierst, was schon ordentliche Kontraste hat und so, speziell wenn du JPEG schießt, dann hast du ordentliche Kontraste und dann kann man das so direkt der Oma schicken. Mhm. Aber was man im Film oft will, ist, man hat so eine Vorstufe. Man schießt das Bild mit der Kamera oder man schießt das Video mit diesem ganz, man nennt es ein flaches Profil, also ganz flache Kontraste, wenig Kontraste. Und dann hat man hinterher die Möglichkeit, durch das sogenannte Color Grading im Prinzip dem Ding einen Look zu verpassen.
Ja.
Und kann damit auch verhindern, dass zum Beispiel Sachen, die beim normalen Video überbelichtet worden sind, da überbelichtet sind. Also man nutzt den gesamten Umfang des Sensors gut aus. Mhm. In diesem Fall jetzt eben diese 13 Blendenstufen, die da auf dem Papier stehen, die übrigens in der Realität nicht ganz. Ne? Also das sind Laborwerte, die haben mit der Realität oft nicht so viel zu tun. Aber egal, also da hat man dann eben dieses unglaublich flaue Basismaterial und macht dann Color Grading und packt dem dann über irgendwelche Lookup Tables, LUTs, packt man den Video dann eben einen Look drauf.
Ja.
Und in der Fotografie fragt er jetzt, ob es da was Ähnliches gibt oder Vergleichbares gibt. Und im Prinzip ist das mit RAW abgedeckt. Du hast eine Kamera und du schießt ein RAW-File und das RAW-File enthält alle Daten des Sensors. Mhm. Jetzt wird diesem RAW-File trotzdem schon mal sowas ähnliches in Color Grading aufgedrückt.
Ach,
nämlich,
warum?
Du hast da eine Kamera, die schießt ein RAW, die schießt auch gleichzeitig ein JPEG. Das heißt, die nimmt das RAW, macht ein JPEG draus und dieses JPEG wird erstellt auf Basis des Bildstils, den du ausgesucht hast. Also du hast den Vivid bei Nikon oder den Standard bei Standard Porträt, Landschaft, Neutral, wie sie alle heißen. Du hast dir einen Bildstil ausgesucht, dann wird dieses, eigentlich macht er dann Color Grading, ne? wird das auf das RAW-Bild aufgedrückt und landet dann in dem RAW. Das wird mit eingebettet in dieses RAW. Und wenn du nachher hinten auf deinem Display Bilder anguckst auf der Kamera, dann siehst du diese kleinen JPEGs.
Ja.
Die schon dieses Color Grading drauf haben.
Ja, aber das RAW selber, was ich mir dann exportiere, das hat das doch nicht, oder?
Richtig, wenn du das RAW jetzt zum Beispiel in Lightroom öffnest.
Genau.
Dann wird da das RAW verwendet. Ah. Allerdings ist da auch schon ein Profil drauf gerechnet. Wenn du in das Entwicklungsmodul gehst und dann rechts ganz nach unten, da hast du so Profile, die du da anwenden kannst. Und da gibt es das Adobe Standard und dann gibt es deine Kameraprofile, die so quasi dann auch so eine Art Color Grading schon mal machen. Mhm. Das heißt, das, was du da siehst, ist eh schon ein RAW-Bild. Du siehst nicht das RAW-Bild, du siehst ein Bild, was schon mal durch irgendwelche Entwicklungsschritte durchgegangen ist.
Finde ich das gut oder finde ich das schlecht?
Es ist hilfreich, weil du damit viel tun kannst nachher mit dem Bild. Also generell ist das.
Naja, aber ich kann ja nicht alles tun, was ich will, weil ja schon ein wenig Color Grading stattgefunden hat.
Ja, du kannst
aber das nachträglich wieder rausrechnen.
Ja, du kannst vor allem das Profil ändern. Du kannst sagen, ich möchte ein ganz anderes Profil haben. Du kannst dann in diesem Entwicklungsmodul rechts unten in die Profile gehen und sagen, oh, da habe ich Personen fotografiert, ich stelle das jetzt mal aufs Porträtprofil. Und dann hast du einen guten Ausgangswert, der für Porträts gut funktioniert.
Okay, das heißt aber.
Und nee, da kannst du auch andere Sachen hinterlegen, wenn du dir zum Beispiel.
Ja, aber wo ich jetzt gerade, nochmal, das Color Grading, das die Kamera bei meinem RAW macht, das passiert sozusagen während des Imports in Lightroom.
Das Color Grading, was deine Kamera macht, passiert beim Schießen des Fotos.
Ja.
Aber nicht aufs RAW, sondern auf eine Kopie des RAWs, was dann als JPEG ins RAW eingebettet wird. Das heißt, du hast ein flaues RAW und ein kleines knackiges JPEG, was da in dem RAW mit drin steckt. So als Huckepack quasi,
okay, Rucksäckchen. Okay, aber das RAW bleibt unbehandelt und unbeeinflusst.
Genau.
Da wollte ich jetzt hin.
Genau, das RAW wird nicht angefasst, also im Idealfall, da passieren natürlich schon
ein
paar Sachen.
Das RAW wird nicht angefasst, es kriegt aber eine Information mit, was es sein will.
Es kriegt einen Huckepack JPEG-File, was schon mal ein bisschen bearbeitet ist von der Kamera, nämlich basierend auf deinem Bildstil.
Ja.
Und in dem Moment, wo du hinten auf der Kamera Bilder durchscrollst,
ist das
JPEG, ja.
Ist das das, was dazu geführt hat, dass es diese Sendereihe hier überhaupt gibt, nämlich damals mit der Sony RX100?
Oh, das holt jetzt aus. Das waren die krummen Hochhäuser, ja.
Genau, die krummen Hochhäuser waren das, also eine Tonnenverzerrung im Objektiv.
Nein, nicht ganz.
Aber die ist ja im RAW drin. Und in dem Moment, wo ich das aber, nee, stimmt, das, als ich es in Lightroom importiert habe, hatte ich diese Verzerrung drin. Als ich es in Apple Photos importiert habe, hatte ich die Verzerrung nicht drin.
Da hat der, was du bei Apple Photos damals hattest, war tatsächlich, dass er sich das JPEG aus dem RAW extrahiert hat. Und da hat die Kamera das schon reingerechnet.
Ja.
Ins RAW hatte sie es nicht reingerechnet. Und als du dann dein Lightroom abgedatet hast, war es ja plötzlich auch weg im RAW.
Stimmt, ja.
Weil dann, da gibt's so geheime Absprachen mit zwischen den Herstellern von Software und Kameras, die den quasi, da gibt Sony quasi Adobe mit, wie sie das Bild zu behandeln haben.
Unser Objektiv macht den und den haben. Fehler, den kannst du mal sauber ausrechnen.
Und das passiert gänzlich unter der Haube, da kannst du gar nichts dran drehen, das ist einfach schon so. Ja. Aber in dem Fall, was ich jetzt gerade erzählt habe, kannst du tatsächlich dieses Profil, was dem RAW aufgedrückt wird, in Lightroom ändern. Wenn du dir zum Beispiel, ne, ganz tolles Beispiel, du hast diese Visco-Filter, VSCO-Filter, Filmpacks, die machen dann so Filmsimulationen.
Ja, habe ich sogar.
Das machen die über, und das gibt's eben auch als Plugin für Lightroom. Mhm. Sind nicht günstig, aber dann hast du da so ein Filmpack und dann nutzen die quasi die Lightroom-Bordmittel, also hier Kontrastkurven und was weiß ich alles, um das so zu simulieren. Und dann nutzen sie zusätzlich noch ein Profil. Das heißt, die installieren auch neue Profile, die dann eben so ein paar Sachen machen, die du nicht mit den Bordmitteln tun kannst. Mhm. Also die Profile, die haben einen sehr tief sitzenden Einfluss auf, wie Lightroom diese Bilder interpretiert. Und das ist jetzt also, um jetzt nochmal Kais Frage abzuschließen, der hat also, diese RAW-Files enthalten die komplette Information und diese Profile zusammen mit der weiteren Bearbeitung Lightroom sind im Prinzip das, was man so als Color Grading bezeichnet im Film. Und ein Bild hat, wenn es auf der Packung steht, im Labor vielleicht 13 Blendenstufen, Blendenumfang, in der Realität sind es aber in der Regel ein paar weniger, weil, Weil große Zahlen sich halt besser verkaufen. Siehe DxOMark.
Ja. Kommen wir zur Bilderschau.
Genau.
Fragen einreichen unter ttf.com/vrindfragen oder den Link klicken auf vrind.de in den Shownotes. Da gibt's ja auch jede Menge noch Links zu den Sachen, die wir besprochen haben. Einreichung zur Bilderschau könnt ihr da auch machen. Und die Bilderschau beginnt jetzt.
Ich habe drei Bilder ausgewählt. Wir haben keinen Bilderschau-Jingle.
Stimmt, wir brauchen Bilderschau-Jingle.
Wir brauchen überhaupt ganz viele Jingles für diese Sendung.
Bilderschau.
Mach fünfstimmig.
Genau.
Wir haben, macht mal, Leute, macht mal.
Genau, macht mal, mach doch mal. Schick mal Jingles.
Oh Gott. Du weißt, dass das gefährlich ist.
Ja, ich weiß, dass das gefährlich ist, weil hinterher sind wir dann auch noch verpflichtet, die zu spielen.
Und dann kommen ganz gruselige Sachen und so. Ne? Genau. Das, naja. Egal, ich habe drei Bilder ausgesucht, die findest du auf der Liste ganz unten.
Yep.
Ich versuche normalerweise immer so ein Thema zu dem, ein Theme zu finden, wo die drei Bilder dann drunter passen. Habe ich aber jetzt hier nicht gefunden, deshalb schauen wir uns die einfach mal unabhängig voneinander an. Das erste Bild ist von Michael, und das Titel ist Amanda Palmer in Berlin. Kennst du Amanda Palmer?
Nee.
Das ist eine Musikerin, die ist die Frau von Neil Gaiman.
Ach.
Von dem Autor. Und ist klasse.
Es würde mich nicht wundern, wenn die bei uns läuft, aber also bei uns im Sinne von bei uns im Radio. Aber ich höre da nie so genau hin.
Bin Fan. Ah, ja. Was hat er mich ja gemacht? Er hat ein Bild von ihr auf der Bühne gemacht. Das ist und
wieder so eins von den Bildern, worum ich Leute beneide, dass sie hinkriegen.
Also, ist ein Bühnenbild, ne? Amanda Palmer sitzt hinter so einem großen Keyboard auf der Bühne und ein Mikrofon, und sie ist von hinten beleuchtet. Oben hinten, das sieht man an den Schultern, an den Haaren, an der Reflexion auf dem Mikrofon und auf der Kante des Keyboards ganz gut. Und ja, sie spielt da gerade. Und
ist so ein bisschen neblig auf der Bühne.
Wie es so üblich oft ist auf Bühnen, da wird halt so ein bisschen Bühnennebel. Der Hintergrund ist schwarz, also schwarzer Vorhang, wie das oft auf Konzerten ist. Und davor sieht man dann von diesem Licht beleuchtet auch diesen Bühnennebel. Und sie ist so ganz verloren in ihrem Klavierspiel. Und ja, vom Licht her, du siehst dann von vorne kommt natürlich Licht auf ihr Gesicht, weil das wird von dem Keyboard von unten reflektiert und möglicherweise von anderen Dingen auch. Und das hat so, vom Licht her ist das so geil, finde ich. Also das ist halt Bühnenlicht, aber
ich finde das vor allen Dingen auch, was man die Position der Kamera ist sehr, sehr spannend, weil normalerweise, wenn du auf einem Konzert bist, siehst du den Künstler oder die Künstlerin nicht so.
Du schießt nämlich auf Augenhöhe. Die Nasenlöcher normalerweise.
Genau, ne? Die Kamera ist auf Augenhöhe, das finde ich so faszinierend auch an dem Bild.
Was mir dann noch ganz gut gefällt, und das ist nämlich auch verdammt schwierig. Ach ja, es ist übrigens schwarz-weiß.
Ja,
ne? Das ist auch nochmal ganz cool, weil du kämpfst heute als Fotograf ganz oft gegen sehr im Farbspektrum sehr reine Farben. Früher hattest du Glühlichter auf der Bühne mit Farbfolien. Mhm. Das heißt, du hattest immer einen sehr warmen Lichtanteil, egal was du drauf gemacht hast. Der warme Lichtanteil von der Glühlampe war immer mit dabei, und dann war das noch ein bisschen eingefärbt. Und das war deshalb ein relativ vollständiges Spektrum. Heute hast du LEDs, und die machen ein sehr scharfkantig abgegrenztes Farbspektrum. Ein rotes Licht von einer LED-Lampe bringt jede Kamera an ihre Grenzen. Das ist echt der Hammer, weil dann, es ist schwierig. Und da ist dann, ich mag jetzt einfach mal behaupten, dass der Michael das wahrscheinlich auch in Farbe hat, aber dann war total viel kaputt in dem Bild. Und da ist dann tatsächlich so eine der Lösungen zu sagen, ich mache das jetzt mal in Schwarz-Weiß.
Ja.
Und nehme die Farbe raus und plötzlich passt das dann auch von den Farbkanälen wieder. Dann sind so Überbelichtungen in den einzelnen Farbkanälen weg. Nee, was mir aber gut gefällt, ist die Bildkomposition.
Ja.
Weil du hast immer das Problem, wenn du Leute auf der Bühne fotografierst, dass denen immer irgendwie ein Mikrofon, Stativ vor der Nase, ein Mikro vor der Nase, irgendwie sind sie immer versteckt hinter irgendwelchem Gebimsel da oben. Und bei ihr ist das so, dass sie jetzt sich da gerade so ein bisschen auf die Seite lehnt, das Mikrofon kommt von der Seite an so einem Stativ, und ja, das sitzt einfach gut. Das sitzt da, wo es soll. Es ist nicht im Weg. Es gibt aber genügend Informationen, was es ist. Und
starkes Foto.
Klasse Foto. Gefällt mir gut.
Würde mich auch mal interessieren. Falls Michael das hört, schreibt doch mal in die Kommentare, ob das Absicht war. Also ob du, wie du das gemacht hast. Hast du, bist du einfach mit der Kamera da rein und hast einfach drauf losgeknipst, wann immer es sich angeboten hat, oder hast du drauf gewartet, dieses Foto zu machen, weil du vorher schon gesehen hast, dass dieses Foto möglich sein könnte? Mhm. Das sind ja immer so die Sachen, die mich so faszinieren. Das, ja. Also ich laufe rum und ich sehe nicht, dass ein gutes Foto möglich sein könnte an einer Stelle. Das ist immer so ein bisschen.
Dazu musst du einfach noch mehr fotografieren.
Ja, ne?
Dann kommt das irgendwann. Was mir auch bei dem Foto übrigens auch noch gefällt, normalerweise sage ich, nee, Platzierung, nutzt doch den Platz besser. Da sind unten die Beine abgeschnitten, oben über dem Kopf ist richtig viel Platz und so. Ja. Aber da oben dieser Rauch hängt. Mhm. Und diese Lichtstrahlen rechts oben, die so ein bisschen, so wie so Strahlen von der Sonne, so, ne? Manchmal sieht man das durch die Wolken, so. Ich nenne das immer so Halleluja-Licht. Ja,
genau,
so
Halleluja-Licht.
Das ist da eben auch der Fall, und deshalb ist das völlig okay, dass sie so komponiert ist, wie sie komponiert ist. Also, mag ich.
Ja.
Nächstes Bild.
Full Life and Sad Eyes.
Von Peter Brandstetter. Full Life and Sad Eyes. Das Bild hat mich erstmal irgendwie, dachte ich,
jetzt sehe ich's.
Du hast auch ein paar Sekunden gebraucht,
ja,
oder?
Ja, ich habe gedacht so, okay, das ist irgendwie so, warum ist denn das so milchig?
Also du hast ein Gesicht, ein ganz großes Gesicht drauf. Und dann ist aber in den dunklen Teilen des, und das ist unscharf. Und damit im Vordergrund, auch weil es groß ist und weil es unscharf ist.
Ja.
Und dann hast du in der dunklen Seite des Gesichts Leute.
Durchblick durch eine Scheibe halt.
Das ist eine Spiegelung. Das wird relativ schnell klar, dass es eine Spiegelung ist. Und dann dachte ich mir, das ist ein komisches Selbstporträt eines Fotografen.
Nee, und dann dachte ich, das zweite Auge sieht man, dass man.
Ja, und dann dachte ich, wo ist denn da die Kamera?
Genau.
Und dann wurde mir klar, Moment mal, wir schauen auf ein Bild, was da an der Wand hängt. Was? Und in dem Bild spiegelt sich. Jetzt.
Das ist ja.
Bei dir hat es ja noch länger gedauert als bei mir.
Stimmt. Nein, ich habe auch gedacht, okay, ich gucke durch eine Schaufensterscheibe, wo sich ein Gesicht drin spiegelt, aber das ist gar nicht. Das ist,
du siehst ja rechts den Rahmen.
Genau, das ist.
Also das Bild hat so einen Spätzünder-Effekt und.
Aber.
Ja?
Ist die. Nee. Wo kommt denn aber das Gesicht, das große Gesicht her?
Ja, das große Gesicht ist auf dem Bild, was hinter der Scheibe ist, die reflektiert. Das ist ein Foto, was an der Wand hängt.
Ja, also das Bild mit den Leuten, das ist.
Nein, das Bild mit den Leuten, die Leute sind echt in dem Raum. Die machen da gerade Sektempfang bei einer Finissage. Das steht so in den Kommentaren.
Jetzt habe ich's. Okay, ich habe noch.
Und das unscharfe Gesicht im Vordergrund ist das Foto, was an der Wand hängt in einem Rahmen.
Ja,
und das.
Ich habe die zweite Ebene verwechselt. Das ist ja mal
geil,
gemein,
oder?
Ey. Boah.
Also mich hat das auch erstmal umgehauen, also oder erstmal so, was, wie, wo, genau wie dir ging's mir auch. Und du siehst, man hat lange an dem Bild.
Super Teil, ja, Respekt. Super, super, super.
Ja, also viele Ebenen, Reflexionen, das, da kann man schon echt mitspielen. Und dann hast du hinten noch eine Reihe Scheiben und da spiegeln sich ja nochmal zwei Leute, also da ist dann noch eine Ebene eingezogen.
Stimmt.
Also das ist, das ist ein interessanter Effekt. Das ist auch wieder schwarz-weiß übrigens. Soll jetzt nicht das Theme sein, aber
super.
Fällt mir gerade auf. Das war
das
mir
ist echt
vor lauter
ein gemeines Foto. Das vertwitter ich nachher nochmal separat. Obwohl, sollen die Leute ruhig mal hier über die Sendung aufkommen.
Ist fies. So, bevor du das nächste, hast du das nächste schon auf?
Ja.
Mach's mal noch nicht auf.
Mist.
Mach's schon auf.
Ja.
Ist egal. Wo hast du zuerst hingeschaut?
Das ist eine gute Frage. Rot.
Echt?
Ich glaube schon.
Ich auf den Typen. Also, es ist ein Foto von, wie nennt er sich? Kontrapixel hier? David. Und zwar ist es ein Foto von vielen Regenschirmen, grün, rot, blau, kariert, gestreift, schwarz, rot und so weiter. Mhm. Und relativ zentral im Bild ist ein scharf abgebildeter roter Schirm mit Wassertropfen drauf.
Ja.
Und links im Bild sieht man zwischen zwei Schirmen durch die nicht ganz scharfen Augen und das Ohr eines Mannes.
Jo.
Und die Haare. Also der wird so, also der schaut durch so einen Seeschlitz. So ein bisschen wie der alte Tatort-Titel, ne? So zwei Augen, die so durch so einen Schlitz gucken. Und ich habe das Bild aufgemacht und bin sofort bei dem Typen links kleben geblieben. Obwohl dieser rote Schirm einfach raussticht wie nichts Gutes. Der ist scharf, der ist rot, der ist hell, der ist in der Mitte. Und der Typ ist links, ist ein bisschen unscharf und ist auch nur zum Teil erkennbar. Aber ich bin sofort an den Mann geklebt und habe erst dann den roten Schirm wahrgenommen und dachte mir, University of California, ihr habt recht gehabt.
Ich war so dieses, finde die Schärfeverteilung in dem Bild irgendwie irritierend.
Ja, das Bild ist auch ein bisschen irritierend, obwohl.
Also der rote Schirm scheint genauso weit weg zu sein wie der karierte Schirm.
Ist er nicht, der ist weiter hinten. Der Mann ist wesentlich weiter vorne als der rote Schirm.
Ja.
Wobei das von der Größe des roten Schirms, die du da ein wenig ableiten kannst, nicht ganz hinkommt, aber
das,
oder gefühlt nicht ganz hinkommt, aber ich glaube, der rote Schirm ist ein gutes Stück weiter hinten als der Mann. Vielleicht hat der Mann einen besonders kleinen Kopf. Oder der rote Schirm ist besonders groß.
Oder wir werden hier getrollt.
Naja gut, was passiert? Das Ding ist folgendes, da die Schärfentiefe relativ gering ist, ich habe jetzt mal nicht die EXIF-Daten angeschaut, gehe ich davon aus, dass das mit einem einigermaßen so mittleren Tele passiert ist, das Bild.
30 Millimeter.
Ich scroll mal, 30 Millimeter auf einer Sigma, nee, auf einer Olympus EM5, nee, dann ist das gar nicht so lang. Nee. Wobei, wenn das 30 Millimeter sind, was ist denn die EM5? Das ist so eine Micro Four Thirds. Dann wären 25 Normalbrennweite, dann ist es leicht über der Normalbrennweite. Und was passiert, wenn du so ein bisschen in den Telebereich gehst, je weiter du reingehst, desto mehr komprimierst du die Tiefe. Also, dass Sachen, die unterschiedlich weit entfernt sind, gleich groß scheinen. Aber die Schärfentiefe ist natürlich geringer als bei einem Weitwinkel zum Beispiel. Das heißt, das passt schon irgendwie zusammen, behaupte ich jetzt mal. So von den Tiefen und.
Aber wenn du das sagst, du bist hier der Profi.
Aber du bist tatsächlich auf den Schirm losgegangen. Ja. Ich bin tatsächlich auf den Typ losgegangen. Und dachte mir so, Department of, wie heißen sie?
Ja, habe ich auch jetzt nicht mehr hier.
Wo ist Department es? Of Center for Mind and Brain
Center
at
for
the
Mind
University of California. Ihr habt mich zumindest an der Stelle genau erwischt. Ja.
Ja.
Interessanterweise hat das Bild einen leicht amerikanischen Vibe auf mich. Aha. Ich weiß nicht warum, aber es ist in Kassel fotografiert.
Amerikanischen Vibe.
Ich kann ja auch gar nicht festmachen, woran es liegt. Vielleicht an den rot-weiß-blauen Farben von dem Schirm in der Mitte, weil das sind die Ami-Flaggenfarben.
Ja, aber es sind genauso Frankreich-Farben.
Ich weiß. Wobei die Amis diese Flaggen viel, viel öfter raushängen.
Ja. Na, ich weiß aber nicht.
Kann es nicht einordnen. Manchmal passiert auch was ganz tief vom Unterbewusstsein.
Genau. Hier. Denk mal drüber nach.
Mache ich bis nächstes Mal.
Und da wollte ich sagen, sind wir nämlich am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank, Chris.
Danke, Holger.
Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit an euch, die Hörerschaft.
Ist nicht tot.